Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Heute bin ich euer Host Kai, ich bin mega verkatert. Gestern Payback-Trinkspiel war super, aber ich bin natürlich nicht allein. Mit dabei habe ich meine persönliche White Family. Einmal den David, Portalleiter bei MannTV.
Wer bin ich denn dann eigentlich von denen?
Du bist...
Ich bin Luke Harper. Nee, komm, Luke Harper, der andere ist... nee, das geht nicht, der andere geht nicht. Komm.
Okay, ja gut, dann auch mein persönlicher Eric Rowan, Christopher von Computech.
Christian, aber egal.
Christopher, ach du Scheiße.
Ja, das ist ja die Sache. Olaf sagt ja, ich habe Christopher gesagt, aber stimmt nicht.
Christopher und Eric Rowan, direkt so zweimal beleidigt.
Ja, Mann.
Direkt am Anfang.
ja, so viel aus, was schlimmer ist.
Aber hallo.
Erstmal, bevor wir jetzt anfangen, alles gut bei euch und was ich fragen wollte, wie habt ihr Payback geguckt? Ich meine, ich habe sie ja live geguckt, habe ich ja gesagt, aber ihr habt das, glaube ich, nachgeholt, ne? Chris.
Ja ich habe es nachgeholt. Ich habe es irgendwann heute Mittag so um 12:30 oder so angefangen und habe halt zwischendurch einmal kurz pausiert, weil ich kacken musste, aber sonst, ja.
Man merkt, okay, dass Olaf nicht da ist.
Du, David?
Bei mir war es so, dass ich irgendwie dachte, ja komm, ich schlafe mal heute richtig aus. Hat dann nicht funktioniert, weil irgendwie in Facebook irgendwas aufgeploppt ist, weil irgendwelche Kais und Olafs da geschrieben haben. Dann bin ich halt aufgestanden, habe mir um 8.30 Uhr oder so dann Payback gegönnt, ein paar Mal eingeschlafen dabei, aber sonst passt.
Ja, also gut, ihr hattet dann den Vorteil, dass ihr skippen konntet, ne? Ich musste ja alles komplett durchgucken, war auf jeden Fall geil.
Habe ich auch. Nee, ich habe nicht weggeskippt, weil ich zu
du
faul war.
Geskippt?
Nee, ich Idiot hatte nämlich, ich gucke das mit Xbox One und ich habe den Controller in dem Fernseher stehen gehabt, habe mich dann eingemummelt in der Decke und dann einfach nur gedacht, nee, ich stehe jetzt nicht auf. Und deshalb durfte ich dann auch jeden Filmtrailer gucken und habe dann gesehen, oh, John Cena macht einen auf Marine, cool.
Ach, schön, Alter. Und du, Chris, hast du durchgeskippt oder hast du auch dir das ganze Programm gegönnt?
Nee, ich habe bei der Pre-Show halt das Gelaber weggeskippt und habe mir nur das Tag-Team-Match und dann Miss TV angeschaut, aber sonst, der normale Pay-Per-View, der lief halt durch.
Okay, bevor wir jetzt halt zum richtigen Pay-Per-View kommen, machen wir erstmal typisch Headlock-Fragen. Und an alle, die uns Fragen schicken wollen, könnt ihr ganz einfach machen über Facebook, Twitter, YouTube oder ganz einfach per Mail an fragen@headlock.de. Immer schön her damit, schreibt uns Romane wie der Tobi, dann hat Olaf ein bisschen was zu tun. Gehen wir erstmal auf die erste Frage ein, und zwar, das wäre eine Frage, die kam letztens von einem, Olaf fand die Frage war so ein bisschen, als hätte er jemanden die böse gestellt, der gute Philipp. Aber ich fand die war eigentlich ganz normal. Er hat nämlich gefragt an mich, wie kann man CM Punk und Jeff Hardy Fan sein, wenn CM Punk Jeff Hardy verabschiedet hat? Und ich habe das sogar schon mal, glaube ich, erzählt. Ich habe gedacht, ich habe CM Punk damals auf den Tod gehasst. Ich fand den richtig, richtig kacke. Ich so, wow, CM Punk ist so der schlimmste Mensch der Welt. Und als er dann, das war eigentlich einer der geilsten Heel-Moves, als dann CM Punk danach, also in der Woche danach bei SmackDown, mit dem Jeff Hardy-Theme reinkam und mit dem Facepaint und alles. Das war auch einer der geilsten Heel-Sachen, die es jemals gab. Aber ja, und dann, ich weiß nicht, das ist so vielleicht, du bist in einer Beziehung, du wirst schlecht behandelt, aber dann liebst du den trotzdem.
Ach du Scheiße, ist noch Restalkohol drin bei dir?
Ey, zu viel. Nein, also, wie gesagt, ich fand CM Punk damals richtig, richtig kacke nach dieser Jeff Hardy-Sache. Und irgendwann so habe ich angefangen, den zu lieben. Und deswegen mag ich einfach beide. Und ich habe auch Ahnung, weil ich mag Jeff Hardy. Magst du eigentlich Jeff Hardy, David?
Ich finde den super. Ich habe den damals schon klasse gefunden, als der sein allererstes Match hatte.
Und siehst du, Chris? Siehst du?
Ey, und scheiße, Jeff Hardy ist ein super Wrestler.
Es ist ja nicht, dass ich den nicht leiden kann. Ich finde einfach nichts an dem.
Der ist
mir egal. Also, ich bin froh, dass der... Ja, der ist halt kein geiler Wrestler in dem Sinne. Der,
was?
Aber ja, der ist halt ein Star und der gehört schon zur WWE. Ich will den aber nicht um den großen Gürtel kämpfen sehen. Dafür finde ich den echt zu schlecht in sämtlichen Belangen.
Was? Jetzt ey, hör mal auf hier. Aber jetzt fängt es hier gleich eine Schlägerei an, was ist,
ne,
los?
Jetzt haben wir nämlich 2-1. So.
Nein, also Jeff Hardy, finde ich halt, ist so ein Musterbeispiel dafür, dass er nicht perfekt sein muss. Er ist zum Beispiel am Mick, ja, er wurde im Laufe der Zeit halt immer besser, das ist deutlich im Vergleich zum Anfang, aber wurde halt nie richtig stark. Aber was bei ihm einfach der Fall ist, er hat halt diese Ausstrahlung, die ein Star braucht und die du einen auch nicht irgendwie aufschreiben kannst oder sonst was, sondern entweder hast du die oder hast du nicht. Und Jeff Hardy hat halt einfach das. Und Jeff Hardy war auch von Anfang an, dass er irgendwas hatte, was ihn mit der Crowd connected hat und bei mir auch. Und damals seine Verfolgungsjagd auf den großen Titel, dass er den endlich mal kriegt, ich habe da mitgefiebert wie sonst was. Also den würde ich jetzt heute auch immer noch gerne mal im Main Event sehen, wenn er um einen großen Titel kämpft.
Also diese Superstar-Aura, die ja von vielen Hardy-Fans dann immer beschrieben wird, die sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Der gibt mir als Typ halt rein gar nichts.
Nee. Ja, manche Leute haben einfach keine Ahnung von Wrestling, ist halt so.
Weißt du, das ist richtig cool. Also, der Podcast fängt gut an. Einer erzählt, dass er kacken war, und der andere macht direkt jemanden im Podcast schief an. Das finde ich super.
Ey, das geht schon die ganze Zeit so. Immer die letzten Podcasts mit Chris immer, ne? Also,
Ja, siehst du, bei uns
kann es halt auch nicht vorgeben. Nur weil ich Jeff Hardy nicht so geil finde, musst du mich halt immer irgendwie dumm von der Seite anmachen.
Das wird sich auch nicht ändern.
Ist aber nicht schlimm. Dafür mache ich Kai auch mal schief von der Seite an. Das kriegen wir schon alles hin.
Ja, das ist ja auch richtig so. Das ist ja auch ein kleiner verkackter YouTuber.
Ich bin größer. Ich wette, ich bin noch größer als
Und
du.
Essener.
Ja, Essener ist gut, ja.
Ja, komm, mit diesem
Genau.
Punkt kann man direkt schon zur nächsten Frage.
Ich würde aber ganz ehrlich sagen, dass wir die anderen Fragen dann auch bei den Matches einschieben. Weil die anderen Sachen beziehen sich halt wirklich explizit auf Matches. Deswegen fände ich es eigentlich
Also.
praktischer, wenn wir dann wirklich direkt zu den Matches nehmen. Dann hat das mehr Aktualität.
Dann machen wir das
Aber.
doch. Was besprechen wir eigentlich heute?
Genau. Habe ich ja gesagt. Payback. Das habe ich auch am Anfang gesagt.
Ist egal, jetzt
Das gute
nochmal.
alte Payback. Und ja, das war nämlich auch super. Nämlich bei dem Trinkspiel gab es die Regel, dass immer, wenn Payback gesagt wird, muss man trinken. Alter, die sagen sehr, sehr häufig
Das
Payback.
war echt nicht schlau.
Also, es ist ja echt, das ist extrem, wie häufig die das sagen. Besonders schon in der Kickoff-Show.
Weißt du, das ist die
Und ich
Jugend
würde
von
es.
heute, die kann Wrestling nur noch gucken mit Trinkspielen.
Ja, also normal. Ja, die Kickoff-Show auf jeden
Ja,
Fall. Shaky Decky
und dann
Quack
hängen
Quack.
sie da besoffen. Ah, Jeff Hardy, der ist voll gut.
Ich fühle mich auch gerade so ein bisschen wie Jeff Hardy bei Victory Road.
Scheiße.
Um im Thema zu bleiben.
Jetzt bitte das Bild einblenden.
Genau, wir blenden kurz das Bild im Podcast ein. Aber komm, wenn wir schon bei Kickoff Show waren, kommen wir doch auch mal direkt dazu und fangen an mit dem unglaublichen Match, was wir noch nie gesehen haben. Enzo Amore und Big Cass gegen Luke Gallows und Karl Anderson. Wie fandet ihr das? Hat es euch überhaupt interessiert? Du, David?
War mir piep egal, war standardmäßig weiter.
Chris?
Ich habe es im Preview-Podcast ja schon gesagt, das war mir auch furzegal. Beide Teams hätten eigentlich einen Sieg gebraucht. Enzo, Big Cass haben, glaube ich, gekriegt. Ich weiß schon nicht mehr genau, wer gewonnen hat. Waren doch die, ne?
Ja,
Enzo
waren nur Enzo und Big Cass.
hat einen eingerollt, ne?
Ja, also, weißt du, da haben wir letztens noch drüber geredet, dieses typische 50-50-Booking, weißt du? So, ja, hier Enzo und Cass sehen jetzt halt, also insofern gut aus, weil sie gewonnen haben, aber The Club hat halt auch nur durch einen Roll-Up verloren. Ist auch so komplett nichtig einfach. Ist ein typisches Raw-Match irgendwie.
Ja, also war nix. Da fand ich dann Miss TV ehrlich gesagt interessanter, weil Bella mal ein bisschen was sagen durfte,
Das fand ich aber auch.
was er glaube ich
Also.
noch nicht so oft durfte im Main Roster, ne?
Und das war mehr als solide, fand ich.
Es war
Also.
okay, also für seine Verhältnisse war es sehr gut. Man merkt, da ist noch Luft nach oben, aber kann man schon machen. Also das war jetzt nicht irgendwie zum Fremdschämen oder so.
Ich fand es auch übrigens sehr geil, dass Finn Bella darauf eingegangen ist, was wir auch schon gesagt haben, dass einfach jedes Miss TV gleich ist.
Ja.
Also, Miss es irgendwie darstellt, irgendeine dumme Frage, die er dann selber beantwortet und kassiert am Ende. Es ist halt einfach immer so. Ich fand schön, dass das von Bella aufgegriffen wurde. Und gut, was soll man sagen? Es war halt dieses Mal wieder genauso, ne?
Ja, aber Miss am Mikrofon ist immer sehr schön. Also
Ja, sowieso.
man nimmt es ihm immer wieder ab, wenn er gerade dann seinen Gegner quasi lobt und sagt, was er alles Tolles gemacht hat. Und dann auf einmal kommt der Moment, wo er halt so richtig draufdrischt. Das ist jedes Mal wieder schön, weil Miss kann das so gut verkaufen. Der hat halt eine herausragende Mimik und der betont halt seine Promos unfassbar gut. Also dem könnte ich stundenlang zuhören.
Aber in der
Ja.
Kickoff-Show für mich verschwindet.
Generell bei Raw verschwendet, also finde ich. Habe
Na,
ich auch schon, habe
abwarten,
ich auch zum
abwarten.
Kollegen gesagt. Ja, also so gefühlt ist es halt für mich eher so, dass ich jetzt nicht weiß, okay, was sollen die mit dem machen? Das ist jetzt so das Problem. Also, wo soll er jetzt hin? Vielleicht irgendwie eine Fehde, also halt eine Bella-Fehde, die wird er aber auch wieder verlieren, weißt
Ja, aber es wurde ja auch noch angedeutet, dass es dann mit Ambrose weitergeht. Genauso wurde dann was mit Bray Wyatt angedeutet. Irgendwie habe ich so den Eindruck, bei sehr, sehr vielen Fäden wissen sie momentan nicht so genau, wo sie hinwollen mit den Leuten. Das ist alles so, keine Ahnung, hängt alles in der Luft.
Hey, vielleicht machen sie ja Miss TV meets House of Horror.
Oh Gott.
Ja! Live aus, keine Ahnung, so. Also so ein typisches Wuppertaler Haus war das ja.
So, in diesem Moment klicke ich mich auch mal aus dem Podcast. Hat Spaß gemacht. Schönen Abend noch.
Aber komm, bevor wir jetzt zur Hauptshow kommen, hast du ja gesagt, dass wir vielleicht einmal jetzt nicht im Detail, aber erstmal so eine Grundstimmung sagen, wie wir Payback fanden. Dann fang dir doch mal am besten an, David.
Ich fand den Pay-Per-View ehrlich gesagt überraschend gut, sehr gut sogar. Bis auf ein Match oder ja, ein, zwei Matches, die halt meiner Meinung nach das ein bisschen runtergezogen haben, aber ansonsten war das echt ein sehr guter Pay-Per-View für mich, der mich halt positiv überrascht hat, leider auch negativ bestätigt hat. Aber ne, es gab halt überraschende Sachen und insgesamt, ich war wirklich sehr gut unterhalten worden und von daher, ich bin echt zufrieden.
Chris?
Ja, eigentlich fast alles, was Kai sagt. Ich fand den
David?
auch, ich fand den auch gut. Ja, was David sagt. Ach, ihr seht doch gleich aus.
Oh mein Gott. Du hast
Sind ja
nicht.
nur 20 Zentimeter
Nein, was,
Unterschied.
was David sagt. Nur, dass ich jetzt nicht überrascht war davon, dass der gut ist. Ich fand die Card eigentlich recht ansehnlich und meistens sind ja diese Backlash oder Payback oder Extreme Rules Pay-Per-Views halt immer derjenige, der nach WrestleMania kommt, eigentlich recht gut. Halt gerade vom In-Ring-Produkt und das war auch diesmal der Fall. Also ich hatte ja bei dem Preview-Podcast schon gesagt, das House of Horrors-Match wird wahrscheinlich Quatsch. Von daher hat mich das jetzt nicht besonders runtergezogen. Und sonst fand ich das im Ring alles gut. Rollins, Samoa Joe, kommen wir nachher noch ein bisschen drauf. Das hat mich ein kleines bisschen enttäuscht. Fand ich nicht ganz so geil, wie es hätte sein können. Sonst ja, vom Wrestling selbst her gut. Vom Booking her durchwachsen, eher so auf der Stelle treten halt.
Ja, also ich sehe das auch ungefähr so vom Booking her durchwachsen, aber also durchwachsen, aber sehr krass in beide Richtungen. Also von sehr gut hin bis okay, krass, irgendwie komisch. Ja gut, das House of Horrors Match, da gehen wir, glaube ich, nachher nochmal ausführlich drauf ein. Wirklich viele Überraschungen irgendwie gehabt, Sachen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Ein paar krasse Sachen gesehen, aber alles in allem echt sehr, sehr positiv überrascht, auch wenn ich das ein oder andere Mal eingeschlafen bin. Also, was ist eingeschlafen, aber so weggedöst für ein paar Sekunden. Aber sonst war es eigentlich sehr, also ja, sehr gut klingt, aber auf jeden Fall gut, sagen wir es so. Es war auf jeden Fall gut und ich hätte nicht gedacht, dass es mich so abholt, wie es das jetzt im Endeffekt wirklich getan hat.
Aber was man auch allgemein sagen muss, die Crowd zum Beispiel fand ich jetzt nicht so schlecht. Also da hatten wir schon deutlich schlechtere Pay-Per-View-Crowds zuletzt.
Ja, die war grundsolide, ne?
Ja, die war okay, die war sehr markig, hatte ich so den Eindruck.
Ja,
Bis
war
auf den
markig, aber
Main
die waren
Event
halt
dann.
dabei. Also die hatten schon irgendwie Bock. Das war halt nicht so, dass sie jetzt. Bei manchen Crowds hast du halt manchmal zuletzt das Gefühl gehabt, die sitzen auf ihren Händen und die warten darauf, dass du sie abholst, sondern die waren halt. Beim ersten Match waren die halt direkt schon dabei und hatten ihren Spaß. Jetzt war es halt keine Mega-Crowd, aber es war halt schon so. Es ist halt ein Unterschied für mich als Zuschauer, ob ich jetzt ein Match sehe, was ganz nett ist, aber es ist Totenstille. Und die anderen Leute wirken halt wirklich so, als wenn es dem Piep egal ist oder wenn die halt doch mitfiebern. Und dieses
Ja,
Mitfiebern, das steckt dann ein bisschen an.
es müssen aber natürliche Reaktionen sein. Also ich war jetzt am Wochenende bei der NEW und da haben sie scheinbar ihre Hardcore-Fans abgerichtet, wo sie jetzt da Internet-TV-Verträge haben, dass es ja nicht still sein darf, dass die dann irgendwas rufen. Und das ist dann entweder Holy Shit, This is Awesome oder NEW. Und das kommt dann zu den unpassendsten Stellen, weil sie müssen irgendwas rufen. Das Match läuft eine Minute und es ist kaum was passiert und es kommen This is Awesome Chants.
Das hast du ja heutzutage bei WWE ja auch
Da denke ich mir halt
teilweise.
auch so, leck mich doch. Ja, nee, da war es halt wirklich so, oh, jetzt ist es gerade ruhig. So, als wären die abgerichtet, jetzt müssen wir was rufen.
Aber wie so immer, wie
Bullshit. Und
in so
das kriegt.
Studios, weißt du?
Ja, das
Wenn da
war
so
halt
oben steht,
wirklich,
ist das bitte applaudieren.
als würde einer ein Schild hochhalten, jetzt Applaus bitte. Das war so peinlich. Wirklich.
Aber hier war es
Aber
auf jeden Fall natürlich.
das war. Ja, hier war es natürlich. Ich wollte es nur sagen, wo du sagst, es ist immer scheiße, wenn Leute auf ihren Händen sitzen. Das hätte ich da bald lieber gehabt als diese unnatürliche Reaktion. Aber das war ja noch das am wenigsten Peinliche an der Show. Aber reden wir lieber über Payback, über gutes Wrestling.
Vor allem gab es ja auch direkt einen sehr coolen Opener, fand ich.
Ja, genau, wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also ich habe damit gerechnet, dass das Match eröffnen wird, und zwar Chris Jericho gegen Kevin Owens. Und ich sag mal so, wir waren uns ja alle zu 110% sicher, dass Kevin Owens gewinnt, oder?
Moment, Moment, Moment. Ich habe zwar auch getippt, Kevin Owens, aber ich habe gesagt, ich würde es ihnen zutrauen, Jericho gewinnen zu lassen, nur damit sie dann sagen können, hey, das war aber eine Überraschung, wir haben euch alle wieder angeschmiert, so dieses typische WWE-Booking. Und jetzt wahrscheinlich wird dann heute Abend oder morgen Abend wird dann Jericho den Titel wieder verlieren an Owens.
Oder an Styles.
Auf jeden Fall,
Weil
er
Styles ist ja
wird ihn
noch
auf
auf dem
jeden Fall
Titel aber
verlieren. Also
Jericho ist
ich
ja
finde
auf
aber die
Tour.
Idee, ich bin dabei bei Chris, dass es halt wirklich so war, wir bieten euch direkt zum Anfang eine Überraschung, was ich aber nicht so verkehrt finde, weil dadurch packst du halt die Crowd direkt, wo die dann denkt, okay, das haben wir nicht vorher gesehen, vielleicht den Rest der Card auch nicht.
Ja, eben. Und was man auf jeden Fall sagen muss, was ich richtig, richtig heftig fand, wann war das letzte Mal, dass einer in Worlds of Jericho aufgegeben hat? Das hast du schon richtig lange nicht mehr gesehen, ne?
Ja, gut. Hatte natürlich jetzt auch einen anderen Aufbau, wo er da die Hand kaputt geschossen hat, ne? Aber ich weiß nicht, also Überraschungen finde ich immer gut, aber nicht Überraschungen, nur damit man eine Überraschung hat. Und das hatte ich hierbei halt so ein bisschen dieses Gefühl. Owens hätte halt diesen Sieg auch nochmal dringend gebraucht nach seiner schwachen Darstellung als Universal Champion, dass er dann seine erste Titelverteidigung nicht sofort verkackt. Und ja, Jericho hat auf seine Hand eingetreten, aber irgendwie, das Booking hat mir gar nicht geschmeckt. Ich fand das Match echt gut zwischen den beiden. Die beiden Charaktere kommen halt immer gut zur Geltung, wenn die zusammen im Ring stehen, aber das Booking, ich weiß nicht.
Ja, siehst du, genau, das Booking fand ich halt cool. Ich fand das halt, den Moment, wo er halt erstmal mit dem Finger aufs Seil gelegt hat bei der ersten Worlds of Jericho und dann der Blick von Jericho.
Sehr, sehr geil.
Einfach von wegen so, nicht schon wieder, jetzt reicht's mir. Und dann einfach dieser Moment, wo du einfach gesehen hast, okay, jetzt geht er genau drauf dagegen vor, halt, dass er halt nicht mehr diesen scheiß Finger benutzt und Co. Das fand ich halt auch cool und das passte auch zu der Intensität der Fehde für mich. Wobei ich halt eh noch sagen muss, ich hasse diese normale Worlds of Jericho. Ich liebe lieber die von der Attitude-Zeit, wo da halt...
Ja, diese extremere, ne?
Genau, weil da ist es glaubwürdiger. Mit dem Knie quasi auf den Rücken drauf.
Ja.
Der Lion-Thema ist es. Allgemein, ich fand das Booking halt schon gut. Es fing halt langsam an, das Match. Hat mich jetzt auch nicht umgehauen, aber dann wurde es halt immer spannender. Das ist ja wichtig bei Wrestling-Matches. Das haben die halt echt gut hinbekommen. Und ich fand halt die Aktion mit der Hand, das hatte einfach was. Ich meine, am Ende war es eh irrelevant, weil Owens gar nicht mehr den Arm so weit strecken konnte, um überhaupt dahin zu kommen, in die Nähe vom Ringseil.
Ja, aber er konnte die Finger halt nicht ausfahren, weil die kaputt waren.
Ja, aber selbst dann, er war irgendwie 20 Zentimeter vom Seil entfernt, deswegen sah es ein bisschen doof aus. Was ich immer cool fand, ich glaube, das war auch vielleicht nicht nur, um die Fans zu trollen, sondern ich glaube, das war auch vielleicht so ein Feel-Good-Moment für Jericho, weil, ich weiß nicht, aber ich fand das halt schon bezeichnend, wie der halt mit den Fans gefeiert hat. Das war natürlich auch mitgespielt, aber halt, der hat sich ja wirklich voll gefreut, als er da den
Jungen hatte
mit der List of Jericho. Und das war auf
jeden Fall. Ja, genau, wo dann Kevin Owens drauf stand.
Genau, und das war halt, glaube ich, echt nicht ein WWE-Fan, sondern das war normal, weil der hat halt überrascht geguckt und dann das gesehen, dann umgedreht. Und das war halt schon, das hast du schon bei Jericho gesehen, der hat einfach richtig Bock gehabt. Und ich meine, er hat halt in den Monaten, wo er jetzt zuletzt da war, echt viel abgerissen und tolle Leistung abgeliefert. Und jetzt ist das quasi vielleicht ein kleines Dankeschön dafür, so ein Highlight, was vielleicht, wer weiß, Backstage sogar Kevin Owens gesagt hat, ja komm, den Kampf gewinnst du mal, den Titel.
Ich glaube, Kevin Owens hat da nicht so viel zu sagen.
Also ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass halt, wenn Jericho und Owen zusammen halt eh so ein langes Programm haben, dass die beiden schon sagen können oder Ideen einbringen können, gerade mit Jericho in der Hinterhand. Aber ich glaube, das ist eher auch im Feel-Good-Moment gedacht gewesen und das war auch einer, der auch so rüberkam. Also ich jedenfalls empfand es so, dass Jericho sich wirklich gefreut hat, beziehungsweise das genossen hat einfach.
Ja, aber das ist halt trotzdem auch wieder Richtung 50-50 Booking, wenn Owens den jetzt wiederholen wird, was halt sehr wahrscheinlich ist. Hätte man dann diesen Feel-Good-Moment nicht lieber bei WrestleMania geben sollen?
Ja, ich glaube, da braucht es dann den großen Moment für Kevin Owens.
Ja, aber der große Moment ist doch nichts wert, wenn er die erste Titelverteidigung wieder verkackt.
Ja, aber es ist halt trotzdem so ein WrestleMania-Moment. Das war ja bei Zack Ryder nicht anders, ne?
Ja, also da kann man sowieso lange drüber diskutieren.
Ja gut, das stimmt.
Okay, aber können wir denn allgemein sagen, okay, das Match, was die damit vorhaben oder so, mal außen vor, aber das Match an sich war echt ein guter Opener, sehr unterhaltsam.
Ja, typischer, also jetzt, das klingt irgendwie abwertend, aber so ein Standard-Opener, so richtig solide Kost war gut, ein Match, wo auch die Crowd drauf Bock hat, wo alle sagen so, ja doch, die beiden sind schon cool zusammen. Also deswegen, also ich finde, du brauchst ja auch immer einen starken Opener und hast du halt mit den beiden sowieso. Von daher, also alles richtig gemacht, ist schwierig, aber viel richtig gemacht, ob man jetzt irgendwie sagt, oh, hätte nicht trotzdem irgendwie Kevin Owens gewinnen sollen, sei mal hingestellt. Aber grundsolide, meiner Meinung nach. Seht ihr auch so?
Ich find's nicht nur solide, ich fand's echt gut.
Ja, ich fand's auch wirklich mehr als solide. Also ich fand's eher gut bis sehr gut. Außer, dass mir die Grafik am Titan-Ton von Kevin Owens nicht gefällt, weil die statisch ist. Das regt mich total auf. Das wirkt einfach kacke, wenn das einfach ein statisches Bild ist.
Ich finde die auch irgendwie hässlich, aber egal, komm, kommen wir mal zum nächsten Match. Und zwar Cruiserweight Match. Austin Aries gegen Neville. Ja, also ich war jetzt von Anfang an nicht so gehypt auf das Match. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussah.
Ja, Chris? Doch. Ich habe mich sehr drauf gefreut eigentlich. weil ich beide gerne sehe und die bei WrestleMania schon ein geiles Match miteinander hatten. Wäre das Finish nicht, wäre es wahrscheinlich mein Match of the Night jetzt gewesen. Aber es war halt dieses typische WWE-Finish, oh, wir müssen die Fehde weiterführen. Und ich hatte halt während des Matches noch so gedacht, wie wollen die das jetzt machen? Denn eigentlich können sie es sich nicht leisten, Aries wieder klar verlieren zu lassen und auch nicht ihn jetzt schon den Titel gewinnen zu lassen, weil sie brauchen noch diese beiden einzigen richtig starken Charaktere in der Cruiserweight Division, die diese Fehde weiterführen. Und da schwante mir schon Übles. Und ja, das Match fand ich ziemlich cool. Ich fand auch die Schlussphase richtig gut. Aber ja, das Finish war dann natürlich, ja, der Ringrichter disqualifiziert Neville dann. Und das wirkt halt immer so unlogisch, finde ich. Weil es war jetzt nur so ein Schubserchen. Und da müsste eigentlich halt auch ein Ringrichter wissen, so, dass er damit nur den Challenger bestraft. Das wirkt. Ja,
Aber das sind halt aber diese WWE-Ringrichterregeln, ne?
Ja, das sind.
Von daher.
Das ist halt sehr WWE-ig.
Ich hätte aber auch eher gedacht, dass da unser dämmender Pornodarsteller reinkommt und keine Ahnung. Und jetzt hier aus den Aries angreift. Also hätte auch Sinn gemacht.
Ja, hätte mir dann, auch wenn ich es nicht geil gefunden hätte, dass es kein cleanes Finish hat, wäre mir da lieber gewesen als halt dieser Ringrichter-Schmuder.
Aber vielleicht auch so nach dem Motto, okay, Neville braucht halt keinen oder sowas, bla bla. Also, ja, mal gucken, egal. David, wie fandst du das Match?
Ich fand das Match richtig gut. Ich fand halt auch bemerkenswert, wieder Crowd, ich erwähne ja eh immer die Crowd. Bei Cruiserweights ist die Crowd eigentlich meistens tot. Bei dem Match war es anfangs auch sehr ruhig, aber du hast halt gemerkt, wie gut das Match eigentlich war, weil die Crowd immer mehr mitging. Und gerade bei der Schlussphase war die voll dabei. Die Schlussphase hat mir richtig gut gefallen. Ich fand auch das Match besser als das bei WrestleMania.
Ja. Das fand ich aber auch.
Das Finish hat mich jetzt nicht so gestört. Ich hätte es vielleicht so gemacht, dass der Ringrichter erstmal sagt von wegen so, ja, vergiss es und dann irgendwie Neville das aber dann richtig zuschlägt oder so. Aber ich fand das schon passend zu den Charakteren, dass Neville halt, ja, er wird ja nicht als feige dargestellt, sondern als intelligent, der halt quasi die Regeln für sich ja ausnutzt. Deswegen habe ich damit kein Problem. Es ist halt eh Übergangs-Pay-Per-View. Die Fehde muss weitergehen und nö, ich fand das. Ein Finish hat mich jetzt nicht gestört. Es ist halt so ein typisches WWE-Finish, was ab und an kommt. Die Logik dahinter, jeder normale Mensch sagt, das ist Schwachsinn, aber jeder normale Mensch sagt auch im Horrorfilm, warum rennst du denn jetzt nach oben? Und trotzdem macht das halt die Spannung aus.
Ja, klar. Und also ich kann mir jetzt irgendwie vorstellen, dass die dann sagen, okay, wir machen jetzt so ein Cruiserweight Steel Cage Match oder sowas. Weißt du?
Ja, ich denke auch irgendwas, oder so ein Steel Cage, No DQ, irgendwie sonst was.
Ja, so halt. Ja, bei NoDQ irgendwie nicht so, dass dann TJ Perkins reinkommen kann, weil vielleicht machen die ersten NoDQ und dann kommt aber TJ Perkins, dann sagen die, oh, das war ja blöd, haben wir nicht mitgedacht, machen wir mal ein Steel Cage Match oder sowas. Ja,
sie müssen es auf jeden Fall noch ziehen, das sind die einzigen zwei Charaktere, die Leute halt interessieren. Das hat man ja auch gemerkt, klar, während des Matches am Anfang, das sagte David ja schon, war die Crowd jetzt nicht ganz so laut, aber sie hatten trotzdem, so wie es anfing, einen kleinen Austin Aries Chant gestartet. Und das war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich das mitgehört habe bei einem Cruiserweight-Match. Also sie können jetzt nicht einfach irgendwie das fallen lassen und dann auf einmal wieder, was weiß ich, Jack Gallagher oder Brian Kendrick da mit reinziehen, weil das sind die einzigen beiden Charaktere, die wirklich over sind.
Ja, das stimmt. Aber also, ach ja, und was ich noch sagen wollte, ich liebe diesen Dive von Austin Aries. Also diesen Suicide Dive durch das untere Seil. Ich finde, der ist mega geil.
Ja, vor allem, er macht den ja besser als auch zum Beispiel Daniel Bryan, finde ich, weil er halt richtig mit dem Körperkontakt so macht, dass der andere gegen die Wand knallt.
Ja, das ist wahr. Und also ich verstehe das auch gar nicht, wie das geht. Also so rein physikalisch, wie er einfach durch das untere Seil springt und nicht durch das obere. Aber okay, einfach so krasser Typ einfach. Ich liebe den Move voll.
Können wir hier vielleicht noch anmerken, bevor du zum nächsten Match kommst, dass nach diesem Match dieser unfassbar geile Backdash-Trailer kam.
Ja, mit Shinsuke, oder? Also der kam ja, glaube ich, 2-3 Mal oder
genau,
sowas.
Genau, aber da kam der zum ersten Mal und ich fand das richtig, also da habe ich richtig wieder Pelle bekommen. Einfach, weil ich fand das klug, dass sie das auf den zuschneiden, quasi, das ist sein erster Pay-Per-View bei WWE, also Main Roster. Ich fand aber den Trailer auch echt stimmungsvoll, also der hat richtig Bock gemacht auf mehr.
Zeigt aber auch, dass da einiges an Vertrauen da ist, so, ja. Also in Richtung Shinsuke.
Ja, das da haben sie halt wenigstens einen Star, den sie in Main Event stellen können. Denn irgendwie ein WWE-Titelmatch Orton gegen Mahal, weiß ich nicht, ob das als Main Event taugt.
Nee, das ist eigentlich, Es ist heftig, oder? Dass du jetzt wirklich ja so die große Fehde hast. Also, das ist ja so die große Smackdown-Fehde, ne? Randy Orton und Jinder Mahal. Aber dann ist jetzt Backlash, zumindest von diesem Trailer her, komplett auf Shinsuke ausgelegt. Finde ich persönlich eigentlich ganz cool sogar.
Ich glaube, ja. Bei den Pay-Per-View wird es auch ein bisschen so sein. Ich glaube, die WWE wird sehr darauf achten, wie reagiert die Crowd bei einem Pay-Per-View-Match von Nakamura. Ich glaube schon, dass es nicht darum geht, dass er sich beweisen muss, sondern einfach sie sehen wollen, vom Einschätzen her, okay, jetzt pushen wir quasi den Wrestler mit dem Trailer die ganze Zeit. Und wie reagiert die Crowd? Ist sie dann wirklich gehypt? Ist sie over? Oder eher zurückhaltend? Danach dann quasi darauf abgestimmt, dann schauen wir, wie schnell sie ihn hochpushen.
Und weißt du, was das Geile ist?
Ja, genau, in welcher Stadt ist das denn? Du willst es bestimmt gerade
Chicago.
sagen. Chicago, ja.
Ja, genau.
Okay.
Die beste Stadt der Welt, was Wrestling Crowds
Dann
angeht.
sagt ihr,
Also
kommt
eine
am
der besten
Ende
Städte.
CM Punk raus und fordert Shinsuke raus.
Ich will sterben. Ich werde 1000 Tode sterben. Boah, da wäre Party in der Hose.
Ja, ich weiß, was Kai mag. So, apropos, was der Kai mag, das nächste Match mochte Kai bestimmt auch.
Ja, ach, aber der König der Überleitung, ey. King Neville und King David.
Ah, da siehst du
Neues
mal.
Tag-Team. Mit King Jerry Lawler. Hardys gegen Cesaro und Sheamus war sehr, sehr geil, fand ich. Also ich springe jetzt einfach mal direkt rein, weil, Alter, ich saß da und was da für Sachen passiert sind, leck mich am Arsch. Wir fangen erstmal mit den harmloseren Sachen an. Irgendwie Matt Hardys Auge blutet, keine Ahnung was. Sieht richtig schlimm aus.
Da mal eine kurze Frage. Wobei ist das passiert? Ich habe das beim Match nicht bemerkt, weil
Ich auch
er
nicht.
wurde ja quasi geswingt und nach dem Swing hatte der plötzlich diese Wunde. Habt ihr das gesehen?
Ich habe mich auch gefragt. Ich dachte irgendwie, das wäre aus so einem Kick oder sowas gekommen von Sheamus vorher, weißt du?
Nee,
Nur, dass man das
das
halt nicht
war
so
nach dem
gesehen hat.
Swing, dann hatte der kurz, wurde er ja abgesetzt, dann gedreht, und kurz darauf hatte der das dann.
Deswegen, ich weiß es nämlich. Ich habe mich auch gewundert. Ich dachte so, okay, woher kam das jetzt? Weil das war auch auf einmal einfach da. Aber was mich auch gewundert hat, die Kameras haben da sehr drauf gehalten teilweise, ne?
Ja, aber am Ende haben sie es wieder abgewischt. Nach dem Kampf zum Beispiel hatten die es abgewischt, als sie ihn dann wieder gezeigt haben.
Ja, das schon, aber
Weiß nicht.
normalerweise, wenn dann irgendwie einer anfängt zu bluten, dann wechselt ja die Kamera die Perspektive und zeigt irgendwie nur noch von hinten oder sowas, weißt du?
Ja, also
Aber so
was ich
während des Matches.
bei dem Match hatte ich generell ein bisschen Schiss. Also im Laufe des Matches habe ich gedacht so, oh, hoffentlich kommen die jetzt nicht ins Doghouse, weil die quasi ja beide Hardys verprügelt haben. Also einmal Matt kriegt den Cut und Jeff verliert den Zahn mal eiskalt.
Das ist nämlich die andere Sache, auf die ich eingehen wollte. Und ich dachte mir, wow, der hat einfach gerade einen Zahn verloren. So, weil ich hätte so, klar, die sind halt Profis, ne? Aber ich im Match, ich hätte so eine Panik, wenn du auf einmal mit der Zunge fühlst, da ist einfach ein Zahn nicht mehr da.
Ja, vor allen Dingen auch noch ein Eckzahn, ne? Eckzahn ist ja richtig mies.
Also ich dachte so, wow, der ist einfach, der hat einfach einen Zahn verloren. Also ich fand das richtig krass. Und du hast aber auch nach dem Match gesehen, dass, Jeff Hardy so zu Sheamus gegangen ist und nach dem Motto, ja, ist nicht schlimm, ist okay. Also, dass sie das so kurz besprochen haben, wo dann Cesaro da auf, ach, wo dann Sheamus da auf dem Boden saß. Also,
Ja.
zumindest habe ich das so gedeutet. Aber das Match an sich, wie fandest du das, David?
Ich fand's mega. Ich fand, das ist einfach genau das gewesen, was ich erwartet habe. Ich finde halt, Cesaro und Sheamus funktionieren als Team immer besser und besser. Und das fängt ja schon an vom Entrance bis hin auch zu Mimik, wie die miteinander harmonieren. Dann Moves jetzt auch sich ausdenken, immer mehr, die sie halt zusammen machen. Super. Hardy Boys mag ich eh. Ist halt so, sorry Chris, aber ich finde halt Jeff super. Und
Brauchst du dich nicht entschuldigen, Mann. Das ist halt Geschmackssache.
Ja,
Achso,
also
wenn sich einer entschuldigen muss,
ich
dann
finde
Chris.
halt, das ist halt wirklich auch ein gelungenes Comeback bislang. Also die ist halt nicht so, dass die jetzt zurückgekommen sind und dann liefern sie total Crap ab, sondern im Gegenteil, das war halt auch ohne Hardcore oder sonst was, es war echt ein gutes Tag-Team-Match, ein sehr gutes Tag-Team-Match, was auch spannender wurde mit der Zeit, was teils super coole Moves hatte. Hat mir gefallen. Ich fand das Finish gut, wirklich sogar auch sehr gut. Ich fand auch das mit den Handshakes gut, auch wenn sich das natürlich dann angebahnt hat, dass dann eine Heel-Turn kam. Aber selbst der war richtig gut durchgeführt, meiner Meinung nach. Also das hat alles gestimmt, von vorne bis hinten. Wobei ich mich noch frage, diesen Move, also nicht Move, sondern die haben ja als Sheamus und Cesaro am Ende halt den Heel-Turn hatten sie ja erstmal die Titel genommen und so, wie die Hardys das halt präsentiert mit den Anschlägen, aber später standen sie am Titan-Zone und haben ja beide die Daumen seitlich gehalten. Haben die das schon vorher gemacht? Aber ich habe das
Das
jetzt
habe
zum
ich auch
ersten
nicht
Mal gesehen.
verstanden.
Weil
Ja,
ich
ich
glaube,
habe es
das
auch
ist
nicht.
vielleicht von denen echt ein Symbol oder sonst irgendwas, aber ja, ich fand, da haben sie halt wirklich super als Team funktioniert, beide Ja, ich fand es spannend. Ich fand auch das mit dem Cut und Zahn hat irgendwie auch dazu gepasst und ja, ich war sehr zufrieden.
Du, Chris?
Ich fand es unterhaltsam. Ich fand es jetzt nicht so geil wie ihr beiden, glaube ich. Mal abgesehen von dem Zahn und dem Cut, was halt wirklich hart war, fand ich, war es einfach so ein sehr, sehr solides Tag-Team-Match. Es war eigentlich genau das, was ich mir erwartet habe. Hardys gewinnen und die anderen turn heel. Was dann halt auch so gekommen ist. Ja, bei den Heel-Turn, ja, kann man geteilter Meinung sein. Ich finde ihn jetzt nicht ganz so nötig momentan, weil die halt Schweine over sind auch als Team. Aber man hat halt auch einfach ja zu wenig funktionierende Teams in der Division, sowohl bei Raw als bei SmackDown.
Aber bei Raw
So,
noch
so,
sogar
so
um einiges mehr.
ja noch mehr, aber halt auch nicht so geile Teams irgendwo. Und sie brauchen jetzt halt so diesen nächsten Schritt, um da Brisanz in diese Fehde reinzubekommen. Ja, aber sonst war es eigentlich so das, was ich erwartet hatte. Ich fand das Finish richtig geil auch. Was David schon sagte, das war sehr, sehr schön gemacht. Und sonst, was mir gefallen hat, war, dass sie das mal so ein bisschen umgedreht hatten, dass nicht immer Matt aufs Maul bekommt und dann Jeff reinkommt und seine Signatures zeigt, sondern dass sie es diesmal halt mal hatten, dass Jeff wirklich eine ganze Zeit aufs Maul bekommen hat, bis dann Matt reinkam, sodass sie halt auch mal. Ich glaube, das war auch so ein Moment, wo sie ausgetestet haben, wie populär ist Matt Hardy durch dieses ganze Broken-Gedöns, was außerhalb der WWE gelaufen ist, damit auch bei den WWE-Zuschauern. Wie reagieren die darauf, dass er dann halt mal so der Hot Tag ist, der Retter, der dann reinkommt und das Team wieder auf die Siegerstraße führt? Fand ich ganz schön, aber sonst so im Ring war es jetzt nichts, was mich so total vom Hocker gehauen hat. Ich fand es einfach unterhaltsam.
Ja, also ich sehe das auch so. Es war jetzt, ich weiß nicht, das Mega-Tag-Team-Match. Also so von den Spots her und alles. Aber ich finde, die haben super zusammengearbeitet. Du hast richtig schöne Sachen. Halt diese geilen Uppercuts von Cesaro. Ein super Whisper in the Wind, den ich ja eh liebe.
Was ich immer cool fand, dass das Match halt nicht so, wie soll man sagen, zum Beispiel hatte Jeff außerhalb des Rings halt einen Sprung gezeigt auf Sheamus, der halt durchkam. Anschließend war halt dieselbe Situation, wo quasi Cesaro draußen war und er denselben Move zeigen wollte, aber Cesaro den dann geblockt hat und aufgefangen hat. Das fand ich halt sehr cool. Das zog sich ein bisschen durchs Match, dass halt manche Moves halt einfach, wo du dachtest, okay, der geht jetzt eh wieder durch, das ist typische Push-Up und so weiter. Nee, da kam doch der Block oder der Konter und oh.
Ich fand aber, Jeff Hardy war so ein, nach der Zahnsache war das so ein bisschen fertig. Ich weiß, also normal, aber ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo dann Matt Hardy dann so ein bisschen aufgeräumt hat, weil dann, da waren glaube ich nur Matt Hardy und Cesaro oder nur Matt Hardy und Sheamus im Ring. Und dann wollte sich Jeff eintaggen lassen. Jeff stand aber an der Ecke von Cesaro und Sheamus. Und dann kam der Ringrichter dahin, du hast es wirklich gehört, dass der Ringrichter zu Jeff gesagt hat, ja, du bist aber in der falschen Corner. Und dann ist halt Jeff Hardy rumgelaufen und zu seiner
Ja,
gegangen.
aber das passiert Hardy alle 2, 3 Jahre mit einem Match, das ist normal. Es gab schon früher Sachen, wo der halt seinen Einsatz verpasst hat und so. Das ist, glaube ich, im Eifer des Gefechts passiert das schon mal bei ihm.
Ja, und er hat einen Zahn verloren.
Und er hat einen Zahn verloren, ja. Aber ansonsten ist doch, also ich finde es persönlich, mit dem Heel-Turn ist es natürlich ein bisschen schade, weil die beiden over sind, aber andererseits denke ich mir, das ist eigentlich für die beiden ein größerer Push, weil die WWE, ich meine, realistisch, die haben halt zwei super Face-Teams, die halt bei der Crowd ankommen, das ist dann mit Enzo und Cass und den Hardy Boys. Und jetzt sehen die halt doch Sheamus und Cesaro in meinen Augen als so gut an, dass sie halt als starke Heels gegen antreten können. Und ich sehe das halt eher als Anführungszeichen Belohnung an oder Honorierung dafür, wie die beiden sich gemacht haben.
Ja, sehe ich aber auch so. Also ich ganz alles in allem super Match, oder? Kommen wir mal nämlich dann.
Super würde ich nicht sagen.
Ja, okay, aber ein gutes Match
Ein
mindestens.
unterhaltsames Match.
Sagen wir mal unterhaltsam. Also es war auf jeden Fall nicht langweilig. Bislang muss man sagen,
Pay-per-view würdig.
ja, der
Ja, auf jeden
Pay-Per-View fand
Fall,
ich
ja.
generell bis dahin sehr unterhaltsam. Also es war halt wirklich so, dass dir halt nicht langweilig wurde. Du hattest drei komplett verschiedene Matches von der Art her. Und dann kam noch das Frauenmatch und das fand ich halt auch. Ja, komm, machst du.
Ja, genau, wollte ich sagen, Frau Mann, kommen wir zu einer Sache, wo sich doch bestimmt der Chris gefreut hat wie ein kleines Mädchen. Denn
So
nämlich,
wie ich mich immer freue.
ja, immer wie ein kleines Mädchen, Alexa Bliss gegen Bayley. Dann komm, dann fang doch mal an, Chris.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Ja, war das beste Alexa Bliss Match bisher. Also man merkt, sie verbessert sich über die Monate ständig im Ring und sie hatte jetzt natürlich mit Bayley auch eine dankbare Gegnerin, die halt Leute auch zum guten Match ziehen kann. Und ich fand, sie hatten eigentlich eine schöne Chemie miteinander. Bliss nimmt man es halt ab, dass er so ein Biest ist und immer nachsetzt. Und Bailey hat halt immer schöne Comebacks gezeigt, fand ich. Und es waren jetzt nicht so dürftige Kiddie-Aktionen, wie sie Bailey dann ja auch gerade in den Wochenshows schon mal zeigt. Die hat dann halt auch relativ stiff zugeschlagen, was ich schön fand. Ich fand's recht spannend. Und ja, die Siegerin sehr überraschend, weil ich habe sehr damit gerechnet, dass Bailey das macht, obwohl ich hatte, glaube ich, Alexa getippt, ne, im
Hey,
Preview.
du hast ja Alexa
Ich habe
getippt,
Alexa
deswegen.
getippt, so als Trotzreaktion,
So als
aber
Fanboy halt, du bist ja,
ja.
wie sagt Olaf das immer? Du bist ja, nee, ach, keine Ahnung, bestechlich nicht, weil mir fällt das Wort nicht mehr ein. Voreingenommen? Keine Ahnung.
keine Ahnung. Als würde ich zuhören, was Olaf sagt. Also bitte.
Schwer, das kann man pauschalisch so nicht sagen.
Kann man echt pauschal so nicht sagen.
Schwierig.
Grüße!
Nee, aber es hat mich halt trotzdem überrascht, dass sie den gewinnt, weil es ist ja eigentlich jeder so davon ausgegangen, Bailey hält den Titel noch ein bisschen, dann kommt dann dieser Heel-Turn von Sasha Banks. Weshalb ich auch eigentlich davon ausgehe, dass auch Alexa den Titel nicht so lange halten wird. Aber es hat mich natürlich sehr gefreut. Vor allem fand ich die Finishing-Sequenz sehr geil, wo sie halt zum zweiten Mal diese Sunset-Flip-Powerbomb ansetzt, nicht durchkommt und Bailey sie einrollt und sie dann Bailey halt so nach hinten kickt, dass die mit dem Kopf gegen den Ringpfosten knallt. Ich finde, das hatte schon Hand und Fuß. Auch, dass sie sich zwar noch mal kurz aufbäumt mit so einem Einroller, aber Alexa sie dann halt mal eben mit einem DDT flachlegt. Also ich finde, das hatte einfach eine schöne Geschichte, die da auch in dem Match erzählt wurde und hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und die Siegerin ist natürlich ja, genau richtig.
Oh. Ich muss sagen, ich fand das Ende richtig scheiße. Also ich fand das richtig, ich fand das richtig kacke. Jetzt, also jetzt, das hat so, ja, okay, es wird halt alle Jubeljahre wird einer gegen diesen dummen Ringpfosten
Bist du
geworfen.
betrunken?
Ja, klar.
Das
Also
Match,
alle.
das Finish war so gut.
Nein, das war richtig. Ich hatte das richtig aufgeregt, weißt du? Weil das war wirklich dauerhaft wird, also von der Logik her fand ich es einfach nur Kacke. Weil die Sache war, es wird einfach immer wird jemand gegen diesen dummen Ringpfosten
Ja,
da
aber mit der
geworfen.
Schulter, dieses Mal war es mit dem Kopf.
Ja, ganz ehrlich, ne, wie oft wird da jemand gegengehauen von außen mit dem Kopf und alles, weißt du?
Ja,
Und
aber
dann
bis der
liegt
mal
der drei
wieder im
Sekunden, steht
Ring
wieder
liegt
auf.
und alles.
Ja, also ich wollte gerade sagen, also jetzt mal ganz ehrlich, erstmal fing das ja schon vorher an. Also das Storytelling, bin ich bei Chris, das war richtig, richtig gut. Auch weil halt Bailey hat ja schon vorher einen Treffer kassiert in der anderen Ringecke mit dem Kopf, wo die halt auch schon leicht benommen gespielt hat. Das war ja quasi der Anteaser. Und dann jetzt anschließend mit voller Wucht, wobei das halt echt sich böse angehört hat. Das hat Bailey echt gut verkauft, als sie dann mit dem Kopf gegen die Ecke geknallt ist. Das war dann quasi der fast K.O. Und dann kam nochmal dieses Aufbau mit dem Wall-Up. Und ich fand, bei dem Finish fand ich halt richtig geil, dass halt Alexa sie weiter festgehalten hat beim Wall-Up. Und dann quasi in den DDT mitgedreht hat. Anstatt dass sie neu ansetzt, war das ja quasi ein einziger flüssiger Move, ein Konter. Das fand ich richtig stark. Also ich fand das Match, ehrlich, das war richtig stark, unterhaltsam, tolles Storytelling, wobei ich halt hier sagen muss, so stark wie Alexa Bliss sich immer weiter verbessert, so sehr stagniert Bailey für mich, beziehungsweise das Match war fast schon irgendwie bezeichnend für mich dafür, was mit Bailey momentan halt, oder seit die halt im Main Roster ist, nicht funktioniert. Sie wirkt halt für mich null wie ein Champ oder halt auf diesem Level von Alexa, allein schon was die Ausstrahlung angeht. Das fängt ja auch schon bei den Promos an, wenn halt zum Beispiel Alexa was sagt und dann Bailey halt wegen so nickt und näher kommt und so ein bisschen Trash-Talk macht, was aber so wirkt, als wenn das halt ein Amateur-Wrestler halt immer bei Promos macht. Wenn einer unsicher ist oder gerade neu in Main-Wrestler, der andere hält eine Promo, das siehst du halt bei Diven ganz oft, dass die dann nicken und sagen, ja, klar, laber noch nur. Und bei dem Match hat sie das auch durchgezogen, also Alexa wirkte auf mich dort halt irgendwie reifer und mehr halt Champion-Material als Bailey. Und ich finde auch verdient, dass sie das gemacht hat. Das war überraschend. Ich hätte es nicht gedacht, gerade bei einer Home-Crowd, muss man noch dazu sagen. Aber es war richtig. Also Alexa macht sich echt immer mehr und die spielt halt ihre Rolle auch gut. Das gefällt mir halt bei ihr mit am meisten, dass sie halt einfach auch in Matches ihren Charakter einbringt. Und das fehlt halt bei mir aktuell bei Bailey, dass sie halt den Charakter relativ wenig reinbringt. Die hat halt manchmal einen stiffen Move drin gehabt und Co. Aber trotzdem fehlt mir, ja, die wirkt für mich immer noch ein bisschen zu brav momentan. Also, ja. Das fehlt mir einfach. Und bei Alexa ist einfach. Ja, bei Alexa hast du halt das Gefühl, die will diesen Scheiß-Titel um jeden Fall. Und der ist auch egal wie. Und die ist nicht dumm, die ist nicht auf den Kopf gefallen. Die hat ihren Plan und die weiß auch, wie sie kontern kann. Und die geht halt über Leichen notfalls. Und bei Bailey ist einfach so, für so, ich bin so lieb und ja, meine Story ist so toll. Und das war's aber auch schon. Da fehlt einfach dieses, was dann.
Ja, sehe ich aber. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich finde das halt irgendwie schwieriger. Also einfach an sich finde ich, ist es schwieriger, in der Women's Division Faces als Heels aufzubauen. Ich finde, Heel ist immer insofern ein bisschen einfacher als ein Face.
Ja, warum? Also Sasha Banks zum Beispiel war ein super Face bislang. Also gerade als sie debütiert hatte, das war halt ganz anders von der Qualität her als Bailey. Bei Bailey ist einfach das Problem, die reduzieren sich quasi, wie soll man sagen, die wird halt in den Ring geworfen oder ins Haifischbecken. Mit dieser Hintergrundstoryline und ja, ist ja ein ganz normales Mädel und so, aber es kommt halt nicht mehr. Das war's. Und das reduziert sich zu sehr darauf.
Ja, also ich bin deswegen aber auch froh, also so wie ihr das gesagt habt, dass Alexa gewonnen hat, weil ich hatte keinen Bock mehr auf Bailey als Champ. Also hat mich einfach genervt. Ich bin jetzt gespannt, wie es mit Bliss weitergeht. Ich gönne das auf jeden Fall, find's auch ziemlich cool. Auch wie viel Vertrauen WWE jetzt in die hat, weil ich glaube, die ist 25 oder sowas. Aber die ist noch extrem, extrem jung. Von daher freut mich, dass ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ich frage mich auch, wann kommt jetzt dieser Heel-Turn von Sasha Banks? Weil, gut, wir hatten irgendwie schon gedacht, dass es bei WrestleMania kommt. Hm. Kam nicht. Und dann dachte ich irgendwie, das kommt irgendwie jetzt um den Titel, aber jetzt auch wieder
nicht. Mach dir da nicht so viel Gedanken. Ich will mich nicht drauf versteifen. Ich glaube, das wird irgendwann kommen. Ich glaube, jetzt erstmal wird vielleicht Nia Jax eher kommen gegen Alexa Bliss. Als Kontrastmittel schlechthin. Weil die ist ja sehr klein. Der Heel-Turn von Sasha Banks wird kommen, früher oder später. Aber er muss ja nicht direkt kommen.
Du brauchst dann Nia Jax doch als Face. Und wer will die denn bejubeln?
Du brauchst sie nicht als Face.
Ja, du machst ja eigentlich nicht Heel gegen Heel, also relativ selten machst du das.
Und bei den beiden würde ich das, glaube ich, würde die WWE das, glaube ich, nicht machen. Da brauchen sie irgendeinen Katalysator zwischen, dass das funktioniert.
Ja, für irgendeine Crowd-Reaction.
Ja, und bei Sasha ist es halt so, der Grund jetzt Heel zu turnen gegen Bailey ist halt weg, ne?
Ja, weil der Titel weg ist, ne?
Ja, eben. Das ist irgendwie...
Was sein kann, ist noch vielleicht, komisch. Dass halt... Sasha Banks jetzt möchte, dass die halt ein Titelmatch kriegt und Bailey aber nee, ich habe noch meine Klausel und dann quasi sich beide in die Quere kommen, weil beide jetzt ihre Chance wittern quasi.
Ja,
gucken wir mal,
was kommt. Das kann da noch sein, aber man muss dann halt auch sehen, wie viele funktionierende Faces hat man in der Damendivision. Momentan.
Ja, das meine ich ja, du hast halt fast keine vernünftigen Faces.
Du hast Bailey und du hast Sasha als große Faces und sonst.
Mickie James
noch. Ja. Ach stimmt, Mickie James ist ja jetzt noch da. Gut, die müsste man aber auch mal ein bisschen aufbauen. Die hängt halt auch voll in der Luft. Und ich glaube, Dana Brooke sind sie auch am Turnen, ne? Aber das ist halt das Schlimmste überhaupt.
Aber da sitzt ja auch keiner für.
Also okay, Dana Brooke ist mir noch lieber als Nia Jax, aber das heißt halt nix.
Ja, aber abwarten, auf jeden Fall war das ja jetzt eine Überraschung für die Women's Division. Jetzt weiß man erstmal nicht standardmäßig, was passiert. Das ist ja eigentlich auch das Positive, weil hätte jetzt zum Beispiel Bailey gewonnen, hätte man gesagt, okay, jetzt kommt Sasha Banks, jetzt kommt der Heel-Turn, jetzt kommt das, was alle ja eh schon wissen, sondern jetzt kommt man halt jetzt so, okay, ist die Frage da, was passiert denn jetzt?
Aber das ist, das finde ich bei den ganzen Pay-Per-Views, dass bis jetzt du sagst, okay, von hier an kann man eigentlich schön weiterbucken, man hat gute Möglichkeiten. Das ist jetzt irgendwie egal, ob du jetzt ein Y2J gegen Kevin Owens nimmst, ob du jetzt dieses Cruiserweight-Ding nimmst, da kannst du halt auch schön weiter dran rumbucken.
Moment, bei Owens Jericho bin ich mir noch nicht so sicher, ob man da so gut weiterbucken kann. Wie ist das denn jetzt? Bleibt Owens jetzt bei Raw oder ist der eh bei SmackDown?
Aber das meine ich jetzt, das ist jetzt die Sache.
Ja, aber ganz ehrlich, ich habe vorhin mal so ein bisschen in verschiedenen Foren gelesen, es ist sich keiner so richtig sicher, wie das jetzt zu verstehen ist, ob jetzt Jericho als Champ zu SmackDown geht und Owens bleibt bei Raw?
Also
oder geht dahin zurück? Oder sind jetzt beide bei SmackDown?
Also laut WWE-Logik, so wie es gesagt ist, aber darauf kann man ja auch nichts geben, ist jetzt Kevin Owens bei Raw?
Nein.
Und Chris Jericho?
Nein, warte.
Und Chris Jericho bei SmackDown, weil Daniel Bryan hat gesagt bei Talking Smack, dass der Champion... dass der bei Payback gewinnt, zu SmackDown kommt.
Ja, so habe ich es nämlich auch verstanden.
Aber das macht doch
das gar keinen Sinn, weil
vorher wurde doch Kevin Owens getradet.
Ja, aber der Champion wurde halt getradet, so war das, weißt du? Also der Titel wurde so, also der Titel mit Besitzer wurde
quasi getradet. Ja, aber der Trade ist abgeschlossen. Naja, okay, gucken wir mal. Ich bin davon ausgegangen, dass Kevin Owens jetzt bei SmackDown ist und jetzt quasi Jericho dazugekommen ist zu ihm darüber. weil er den Titel bekommen hat.
Also ja, die Aussage von Talking Smack ist jetzt, also halt so, wie ich das gesagt habe.
Ja, also darüber streiten halt auch die Leute in den verschiedensten Wrestling-Foren. Und ich habe es eigentlich auch so verstanden wie Kai. Nur wenn das jetzt so wäre und jetzt mal angenommen, es gibt jetzt nicht dieses Rückmatch in bei Raw oder bei SmackDown, ja? Das ist jetzt so abgeschlossen, dass Jericho ist bei SmackDown. Dann hängt halt auch so diese ganze, einmal dieses Face of America Gimmick hängt in der Luft, Kevin Owens hat nichts zu tun und diese Fehde mit AJ Styles, die schon aufgebaut wurde, hängt auch in der Luft. Deshalb.
Deswegen glaube ich aber auch, dass er trotzdem zu SmackDown kommt. Also WWE-Logo nach dem Motto, ja, wir haben das gesagt, aber hey, wir haben auch mal gesagt, es gibt eine 30-Tage-Regel. Von daher, also ich kann mir das so vorstellen, dass dann vielleicht auch wirklich, ich könnte mir da so wirklich typisch für WWE vorstellen, dass sie gesagt haben, nee, wir sagen jetzt, okay, der Champ kommt zu SmackDown, so wie ich das gerade erklärt habe, weil die gesagt haben, Kevin Owens gewinnt und dann wurde aber wieder so 13 Sekunden vor dem Match entschieden, nee, Chris Jericho gewinnt trotzdem.
Ja, kann ich mir nämlich auch gut vorstellen. Ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass Owens bei Raw bleibt, weil ihnen aufgefallen ist, oh, so viele geile Leute haben wir eigentlich gar nicht im Roster und mit dem Bray Wyatt wissen wir nie, was wir machen sollen. Und,
ich finde aber, eigentlich brauchst du Kevin Owens eher bei SmackDown, weil SmackDown zu wenig Leute hat.
Ja, ich finde auch, dass er da hingehen sollte. Aber ja, irgendwie schwierig.
Obwohl ich aber halt auch keinen Bock hätte, Sami Zayn mit Kevin Owens wieder zusammen zu haben. Einfach nur, weil ich halt mal wissen will, was man mit Sami Zayn macht, wenn jetzt ein Kevin Owens nicht dabei ist. Weil sonst hast du wieder im Endeffekt eine Fehde, oh, ist doch wieder Kevin Owens gegen Sami Zayn, was natürlich geil ist, was ich auch irgendwann mal bei WrestleMania sehen will, aber halt nicht schon wieder als, halt immer als Plan B, okay, wir haben keine Ahnung, gut, lassen wir einfach die beiden Fehden.
Ja, weißt du, bei Raw hätten sie es im letzten Jahr eigentlich so machen können, dass sie die weitestgehend voneinander fernhalten, weil sie da noch mehr Leute hatten. Aber bei SmackDown würde ich auch die Gefahr sehen, dass sie das nicht hinkriegen mit den wenigen Wrestlern, die sie da eben im Roster haben.
Es ist eine
sehr zerfahrene Situation. Ich hoffe, es gibt jetzt noch ein Stipulation-Match, vielleicht ein Steel Cage-Match oder so bei SmackDown, wo Jericho dann den Titel wieder verliert.
Wir machen nur noch Steel Cage-Matches.
Ja, wir machen nur noch Steel Cage-Matches. Bevor wir zum nächsten kommen, darf ich vielleicht noch kurz was anmerken?
Nein.
Ja, du kannst gerne was anmerken, weil bevor wir zum nächsten kommen, würde ich nämlich auch nochmal dann gleich sagen, was denn so die Leute dazu gesagt haben, zu dem, was gleich kommt.
Ich möchte aber zu dem kommen, was vor dem Match war. Absolute Vollkatastrophe, schlimmer konnte man es nicht machen, dass die Ringsprecherin ankündigt, dass das Match im Ring beendet wird. Das ist der Super-GAU schlechthin, weil du dir einfach in dem Moment bewusst wirst, okay, egal was da passiert, es ist scheißegal, die beiden kommen ja eh nochmal in den Ring. Es war absolut, in dem Moment, mit diesem einen Satz machst du das Match sinnlos. Ja, obwohl es ja eh schon sinnlos ist, aber dadurch machst du es wirklich, du hast es gekillt. Also ich saß halt mit meiner Verlobten da auf der Couch und die Durchsage kommt, wir gucken uns an und sie dann so, ja, warum machen die überhaupt das Match, ist doch Banane. Ich so, ja, ich weiß, es ist absolut Banane jetzt. Also jetzt, sorry,
aber ich das aber ging auch so noch nicht verstanden.
Mir so, oder?
Genau, also nee, erstmal ganz kurz,
ich stimme dir
warte.
Zu.
Erstmal kurz, es geht nämlich um das House of Horrors Match zwischen Bray Wyatt und Randy Orton. Also für den, der es bis jetzt noch nicht verstanden hat. Aber ganz kurz einmal, ich habe es nämlich auch so verstanden, dass auch irgendwie das Ziel ist, zum Ring zu kommen. So nach dem Motto, wenn du halt im Ring bist und dann dein Gegner bis zum 10-Count nicht da ist, hast du halt auch gewonnen.
Nein, nein, es wurde gesagt wortwörtlich, dass das Match im Haus startet und im Ring endet. Das war wortwörtlich die Ankündigung. Es war nicht von wegen Ten-Count oder sonst was. Ja. Es war einfach so, das Match, und nicht von wegen der am Ende im Ring ist oder sonst was, sondern die Aussage war, das Match endet im Ring.
Ja, das und ist total damit hast du ja die Aussage, sie müssen dann erst aus diesem Haus wieder in den Ring kommen, damit einer gewinnen kann mit Pin, Submission oder per Forfeit.
Genau, und deswegen ist das mit dem Haus total bescheuert sinnlos geworden. Diese Aussage hätten sie, zum Beispiel damals gab es ja bei WrestleMania 13, glaube ich, Goldust gegen Roddy Piper.
WrestleMania 12 Match. War's.
Oder 12, genau. Und da gab's halt das Match. Und da gab's halt nicht die Ankündigung von wegen, ja, das Match wird im Ring fortgesetzt oder sonst was. Sondern es gab einfach nur, es gibt das Hardcore-Match. So, Ende aus. Und dass das natürlich später im Ring stattfindet, gar kein Problem. Ist bei jedem Hardcore-Match meistens der Fall. Aber du darfst das nicht. Das ist so, als wenn du halt, du guckst dir einen Horrorfilm an, drückst auf Play und du sagst, ja, der Film endet aber erst, wenn das Finale im Keller stattfindet und vorher nicht, dann weißt du einfach, okay, egal was dir zwischendurch passiert, es ist dir scheißegal, weil du nur noch wartest, okay, gleich kommen die eh in den Keller und dann geht's erst richtig los.
Ja, das stimmt.
Also ich fand's halt Banane, diese Aussage darfst du nie und nimmer vorher machen.
Nee. Ich glaube aber, die Reaktionen sind generell sehr gemischt auf das Match. Dann kommen wir kommen einmal ganz kurz dazu, nämlich da hat einer getwittert, und zwar der Wegi hat geschrieben, Hashtag House of Horrors, das schlechteste Match der letzten Jahre, Fragezeichen. Können wir gleich mal gerne drauf eingehen. Und der Stefan hat nämlich auch noch Sachen dazu gesagt. Darauf würde ich aber gleich dann eingehen, weil das ist eher so am Ende vom Match.
Wer darf denn? Ich glaube, egal wer drankommt, der darf einen Monolog halten.
Also ich frage mich eher so, wie wir das alle wahrgenommen haben.
Nee, du bist ein Moderator, jetzt mach erstmal.
Wollte ich ja sagen, aber komm, du hast ja gerade schon mal so ein bisschen gesagt, dass hier irgendwelche Sachen so aufgestoßen sind, dann fang du doch mal an.
Also erstmal, das Match, es war eine Katastrophe, aber es war zu erwarten, die Katastrophe. Und das lag aber noch nicht mal an den beiden Protagonisten, sondern das Hauptproblem war einfach, dass die WWE eine Aufzeichnung gemacht hat mit vielen Schnitten drin. Die hätten niemals diese Schnitte machen dürfen, weil dadurch, das fiel halt zum Beispiel meiner besseren Hälfte als erstes auf, von wegen so, warum schneiden die denn das? Das ist so dann kein Wrestling mehr, sondern das ist dann eher wie ein Horrorfilm. Und das funktioniert aber nicht, weil die WWE einfach nicht das Budget hat, um einen Horrorfilm nachzumachen. Es macht gar keinen Sinn. Aber durch diese Schnitte verlierst du jeden Bezug dazu, dass es echt ist. Wenn du jetzt zum Beispiel, so wie früher bei der Fehde Triple H gegen Randy Orton, haben die ihn mit der Kamera begleitet. Natürlich gibt es mal ein, zwei Schnitte dann im Haus, dann wieder zurück. Kein Problem. Aber du machst nicht innerhalb von der ersten Minute, glaube ich, 30 Schnitte, wo die Kamera draußen ist, dann drin, dann das Gesicht zeigt, dann plötzlich Musik eingespielt wird, dann das. Und dann kommt dieser Traktor vorbeigefahren.
Was war das?
Und du denkst einfach nur so,
ich saß da auch so, ich
bitte
so,
was nicht, ist das denn? Dann dieses einfach nur angeleuchtete 0815-Haus, wo du einfach denkst, das kann nicht sein. So, jetzt komme ich einfach.
Da darf ich noch ganz kurz was sagen, ich fand's auch geil, dass Randy Orton halt schon halbnackt die ganze Zeit in der Limo dahin gefahren ist, einfach.
Aber halbnackt in Jeans, das war das
Problem. Ja, das ist noch nicht
mal Herz, was er so anhat.
Randy Orton läuft halt immer so rum.
aber jetzt mal ohne Scheiß.
So glaub, Standard.
Randy Orton versteht aber eine Jeans im Übrigen besser als eine kurze Hose. Also ich fand ihn da
wirklich
deutlich
attraktiver, ja.
Nein, nicht attraktiv, aber einfach ernsthaft, es wirkt halt besser. Aber okay, da kam das mit dem Traktor, total Banane. So, dann kommt er zu dem Fenster von dem Haus. Highlight. Und dann immer diese Scheißschnitte, irgendwann gingen mir diese Schnitte wirklich auch auf den Sack, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ist einfach das Problem, das Haus ist total hell beleuchtet, alles, ne? Und dann guckt er da rein, dann sieht er der Bray Wyatt. Oder einfach denkst, okay, das ist jetzt kein Horror. Horror wäre jetzt, wenn er, was ich, im nächsten Moment verschwindet, wenn man wieder hinguckt oder sonst was oder abgelenkt wird. Aber es gab halt keine Ablenkung. Eigentlich hab ich gedacht, okay, warte mal, ich book mal jetzt anders. Das House of Horror Match hätte funktioniert, wenn du es anders aufgebaut hättest. Erstmal hättest du die Kamera quasi Randy Orton begleiten müssen. Dass es halt quasi so wirkt, okay, der Typ geht jetzt dahin und Kamerateam läuft hinter dem her. Meinetwegen auch mit einem Spotscheinwerfer, dass es ein bisschen wirkt wie bei Blair Witch. Kein Problem.
Dann hätte dann hätten sie ja auch wirklich eine Shaky Cam gehabt. Da hätten sie nicht ihre ganzen vernünftigen Kameras, ja, die sie überall im Haus platziert hatten, nicht extra mit wackeln müssen.
Genau,
das war nämlich auch so dumm.
Das wirkte dann noch schlimmer. So, und dann kommst du dann erstmal ins Haus. Ich hätte das Haus erstmal so gemacht, dass es eher, was nicht echt im Wald ist, weißt du, so Ruine, alles düster. Ich hätte auch mit Nebel gearbeitet. Ich hätte auch damit gearbeitet, dass, was weiß ich, mal irgendwelche anderen Wesen oder sonst was ihn angreifen oder ablenken oder irgendwas passiert im Haus, was ist. Oder er denkt, okay, scheiße, Bray Wyatt greift mich gerade von rechts an. Und dann guckt er dahin und dann Scheinwerfer von der Wackelkamera zeigt drauf, dann ist es meinetwegen nur eine Vogelscheuche. Irgendwie solche Mindgames halt. Weil das,
ja, davon das hätte sowas gelebt. Sowas wollte ich auch haben.
Ja, Mindgames, pass auf, wirklich. Was Mindgames angeht, noch viel weiter. Dann geht er in das Haus rein und du siehst, dass es einfach nur ein 0815-Haus ist, was leergeräumt ist. Es war ja noch nicht mehr irgendwie was Besonderes oder so, sondern es war einfach nur bunt beleuchtet. Diese bunte Beleuchtung war schrecklich. Und es war einfach
Babys.
Ja, in einem Raum. So, aber ja. das macht aber gar keinen Sinn. Was ich halt nicht verstehe, du hättest mit demselben Budget, beziehungsweise das hatte meine bessere Hälfte am meisten aufgeregt. Die hatte sogar eine gute Idee. Die hat halt gesagt, warum macht man denn so ein Haus dann nicht? Echt düster, dunkel und dann, dass jeder Raum quasi anders ist. Du kannst ja einen Raum machen, was weiß ich, mit Spinnweben, und sonst was. Das andere, in dem anderen können überall Schädel sein oder Ketten rumhängen. Das ist halt jeder quasi so ein Raum analog, so wie damals beim Bruce Lee-Film, wo du halt im Turm jeden Level hochsteigen musste, wo jeder Level anders war, thematisch, das da auch machen, wo einfach mit den Mindgames ein bisschen gespielt wird. Und irgendwo hätten die meinetwegen Kakerlaken hinhauen können oder so. Aber hier war einfach die Katastrophe, dass die Illusion, wovon das einfach hätte leben müssen, nicht funktioniert hat. Weil erstmal diese scheiß Kameraschnitte alles ruiniert haben. Dann kam diese bunte Beleuchtung, da waren die halt irgendwann in einer Küche drin, wo meine Freundin ganz trocken nur sagte, Oh, ist aber gruselig. Eine stinknormale Küche, die nicht aufgeräumt ist. Horror. Ja, und das war es nämlich auch. Es war eine scheiß stinknormale Küche, die nicht aufgeräumt war. Es war noch nicht mal irgendwie, das wie bei Resident Evil, dass du da irgendwie irgendwo einen Kadaver siehst, der da aufgemacht ist. Oder irgendwie, was ich, ein Skelett von irgendwie einer Wyatt-Family-Mitgliedschaft, keine Ahnung was.
Ich muss gerade allerdings, stell dir mal vor, Randy Orton macht einen Schrank auf und da hängt dann halt so ein Skelett am Faden dran. Das hätte ich halt auch noch
so einen Geisterbahn.
Na, aber ja. Wisst ihr, was ich meine? Man hätte einfach, die WWE hat bei den Trailern und Co. so viel drauf, von der Aufmachung her. Und das Ding sah so billig aus und so gekünstelt. Du hättest ja wirklich ein House of Horror machen können, indem du das richtig düster machst, mit Nebel arbeitest, dass du echt einen Raum hast, meinetwegen auch mit Spiegeln oder so. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Einfach da richtig House of Horror, das Thema adaptieren. Stattdessen kämpfen die sich in einem Raum, dann im nächsten Raum, also Wyatt verschwindet, jedes Mal kommt dann wieder der Schlag, dann kommt er wieder und dann wieder dieselbe Schlägerei und am Ende liegt dann Randy Orton da, sollte, glaube ich, unter einem Kühlschrank liegen, obwohl der ihn nur seitlich getroffen hatte, beziehungsweise neben ihm gefallen war. Und dann geht Bray Wyatt raus und absolut, die schlimmste Szene für mich war dann, wo der da draußen war, dann das Licht, also die Beleuchtung vom Haus sich nur änderte. Und ich einfach nur dachte, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
Ich dachte noch so, das fing jetzt eigentlich zu brennen oder sowas.
Irgendwie. Ja, genau. Irgendwas hätten die machen können. Die hätten ja auch mit Feuer spielen können. Ich verstehe halt nicht, warum die diesen ernsten Charakter in eine Popfigur verwandelt haben. Und dieses ganze Thematik. Und ich bleib dabei, die Idee House of Horror Match ist eigentlich cool, wenn du eine Kamera machst, die halt dabei ist, die ruhig eine Wackelkamera, eine normale, aber die ist durchweg dabei, ohne 1000 Schnitte, und dass du dann die Räume düster machst und thematisch unterschiedlich machst, dass du halt wirklich quasi Psycho-Games der verschiedenen Arten durchgehen musst, und dann kann man dann wieder zurückgehen, wobei dann kommt noch dieser Super-GAU hinzu, dass dann Bray Wyatt zurückfährt, Randy Orton liegt in diesem Scheißhaus, dann kommen die in der Halle und Randy Orton ist auf einmal da. Warum? Keine Ahnung. Muss keiner wissen. Es muss keiner wissen. Es macht doch keine Logik. Das Match vorher war auch scheißegal, weil Randy Orton war topfit. Er hatte auch nirgendwo einen Kratzer oder so. Kann man mal so machen.
Crap. Und Bray war halt tot, ne? Also, so Bray, der eigentlich nichts kassiert hat im Vergleich zu Randy Orton, war einfach tot.
Genau, der war
nur am Husten. Warum war der am Husten? Der hat ein paar Schläge in die Fresse
bekommen. Walter White.
Ja, aber das Husten ging mir auch auf den Sack, vor allen Dingen, das hat er die ganze Zeit durchgezogen. Und das macht ja auch keinen Sinn, genauso wie es keinen Sinn macht, mit einer fucking Limousine dahin zu fahren. Mit einer Limousine zu einem House of Horror-Ding, was am wenigsten passt. Am meisten hätte gepasst, wenn Randy Orton mit einem scheiß normalen Wagen hingefahren wäre. Der hätte meinetwegen auch mit einem Dreirad fahren können. Das wäre besser gewesen, als mit einer scheiß Limousine. Also jetzt mal ohne Scheiß, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, oder hoffe, ihr seid derselben Meinung. Du hättest die Thematik, hättest du echt was reißen können. Aber es war klar, dass WWE es natürlich nicht reißen wird, und es war so schlecht, und es war dann einfach auch sehr viel Fremdschämen, gerade wenn du halt siehst, dass das Haus war ja auch kaum geschmückt oder auch Deko, es war ja nichts, wo war der Horror, außer dass da mal ein paar Puppen mal hingen, das war die einzige Stelle vielleicht, wo du sagst, okay, ein bisschen, wobei dann natürlich diese ganzen scheiß Schnitte die ganze Zeit immer diese Puppen zeigen, du dadurch als Zuschauer ja jeden Bezug zur Realität verlierst. So,
Monolog beendet. Wo ich richtig gelacht habe bei den Puppen. Sie haben ja irgendwas gesungen und eine Puppe sagt dann irgendwie so ai, 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 oder irgendwie sowas, und dann dachte ich mir, what the fuck?
Ai, ai, ai. Oh Gott. Aber, also guck mal, bei mir war das so, ne?
Warte mal,
House of Horrors Match. Bitte?
Ich hatte, Sekunde, ich muss einmal nur kurz eins loswerden, damit ich mich beruhigen kann.
Entschuldigung, dann
im Ring, dann noch das total beschissenste, unlogischste. Du hast ein House of Horror Match. Es geht die ganze Zeit nur um Horror, ne? Horror Mind Games. Dann kommen die Turbanträger rein, ohne jeden Grund. Natürlich haben die Fehde irgendwo, aber es hat gar keinen Bezug zu diesem Thema. Die hätten das meinetwegen machen können, dass im Haus die verkleidet sind als irgendwelche Horrorwesen oder sonst was, weißt du? Alles schön und gut. Aber da kommen die einfach mitten im Match. Da kommen die einfach mitten im Match rein und vermöbeln den und dann gehen sie auch wieder. Ohne dass der irgendwie jetzt noch irgendwas sagt oder so, sondern die gehen dann wieder.
Ich hätte richtig Bock gehabt, wenn da so einer, so Jinder Mahal oder so, weißt du, mit so einem weißen Bettlager über dem Kopf und so Augen rausgeschnitten sind.
Ja, aber jetzt mal stell dir einfach mal vor, da kommt irgendein Typ kommt durch eine Tür oder mit einer Kettensäge in der Hand oder sonst was, weißt du, Orton kriegt einen Schock fürs Leben, wird abgelenkt, dadurch kriegt er ein paar drauf und so, und der zieht dann meinetwegen so einen Kartoffelsack vom Kopf und dann siehst du Jinder Mahal. Das hätte ja halt irgendwo gepasst, weißt du, von wegen, hey, wir waren bei den Mind Games mit dabei, wir haben dich jetzt fertig gemacht. Aber so, das war ein Antiklimax, das von vorne bis hinten, dieses Scheißmatch. So.
Jetzt einmal ganz kurz, ich muss auch mal, ein bisschen was dazu sagen. Und zwar, wie gesagt, House of Horrors Match war ja relativ spät in der Card, ne? Heißt, ich war schon dementsprechend angetrunken. Und deswegen, also ich sag, wie es ist, das Match hatte mich ohne Scheiß beim Traktor. Also es klingt zwar dumm, aber ich hatte da richtig Bock, weil ich mir so dachte, ich habe das mit dem Traktor gesehen und ich dachte mir, okay, die machen da jetzt richtig, richtig geilen Wrestling-Trash raus. Die machen da so richtig geilen Kram. Und dann wurde das aber auch so ein bisschen... Also ich wollte diese Ernsthaftigkeit da nicht so drin haben, weil da war so viel, was halt einfach scheiße aussah, also wie du halt schon gesagt hast, was einfach nicht gut gemacht war, wo du dann sagen könntest, okay, wir müssen da nur ein bisschen dran arbeiten, da können wir es als Trash verkaufen, oder wir müssen uns richtig den Arsch aufreißen, damit das wirklich gut aussieht. Deswegen hätte ich eher gesagt, okay, dann geh doch eher ein bisschen so in Richtung Trashig, weißt du? So Final Deletion ist ja auch göttlich, weil es halt Trash ist, ne? Und da will wir eher, wie du schon gesagt hast, nicht sagen kann, okay, wir machen jetzt den nächsten mega geilen Horrorfilm, dann versuch nicht irgendwie was Halbgares zu machen, sondern dann sag doch einfach, okay, da machen wir jetzt extra ein bisschen trashiger insofern. Das hätte es meiner Meinung nach auch gerettet. Also wenn du es halt nicht perfekt machen kannst, dann machst du es doch lieber bewusst ein bisschen lustig schlechter. Und dann auch, wieso auch Bray Wyatt da mit seinem dummen El Bundy-Hemd rumgelaufen ist, habe ich auch nicht verstanden die ganze Zeit. Mit diesem El Bundy-Unterhemd. Und ich meine, da waren ja auch mal immer wieder gute Sachen, weißt du, wo dann irgendwie Bray Wyatt Randy aus der Wand gegriffen hat oder sowas, oder halt so von, also quasi so aus der Wand. Das war irgendwie cool. Da waren ja auch mal immer schlaue Sachen, aber also mir haben halt wirklich diese Mindgames gefehlt und ich hatte, weil wie gesagt, der Traktor war's. Weil, der Traktor hat mich so darauf eingestimmt, okay, du kriegst jetzt so ein bisschen bescheuerte Sache, die in Richtung Final Deletion geht.
Aber jetzt mal umgestellt, also, Final Deletion war halt wirklich... Das war ja, wie du halt sagst, das war mit Absicht Trash. Und da war zum Beispiel, musst du einfach mal im Kopf behalten, das hier ist ein House of Horror Match. Final Deletion war aber mehr Horror-Elemente mit den Zombies und Co. drin als hier. Hier gab es halt keine Horror-Momente, außer halt zwei Sachen, die halt diesen Traktor.
Ja, das ist halt.
Die Puppen nehme ich nicht rein und halt, wo halt Bray wirklich durch die Wand halt Orten gegriffen hat, was halt gut war. Aber
ja, eben, genau.
Ansonsten alles.
Ja.
Aber
ja,
das war auch scheiße, aber dieser... es war auch alles so hell beleuchtet, oder? So hellbunt. Ja, gut, diese scheiß bunten Lichter kamen mir vor wie in so 70er-Jahre-Porno.
Mir hat eigentlich nur noch gefehlt, dass Orton so eine dumme GoPro aufhat. Und dann so vom Blair Witch Project so: Ich laufe gerade durch das Haus, das ist so gefährlich.
Ja, aber guck mal, jetzt simples Beispiel. Stell dir mal vor, der hätte jetzt wirklich einen Kameramann gehabt mit so einer Shaky-Kamera. Und zum Beispiel, der Kameramann wird umgehauen. Der nimmt Orton die Kamera und rennt einfach durch dieses scheiß Haus, ne? Und dann irgendwann bleibt er stehen, dann im Dunkeln und hört einfach genau zu und dreht die Kamera und sagt einfach eiskalt in die Kamera, von wegen so: Ich krieg dich, wart's ab oder sonst irgendwas. Das hätte doch alles gepasst. Das hätte zu der Fehde gepasst, zu dem Motto. Du hättest so viel machen können mit wenig Mitteln, mit ganz wenig Mitteln. Einfach mit Dunkelheit und Co. gespielt. Aber hier, Chris, wie fandest du das denn?
So ein bisschen Mischung aus euren beiden Meinungen. Ich fand's nicht vollends kacke, also bei dem Traktor habe ich halt gelacht. Da dachte ich, okay, vielleicht wird es unterhaltsamer Trash. Ich hatte ja schon im Preview-Podcast gesagt, entweder wird es unterhaltsamer Trash oder einfach nur dummer Trash, den man nicht aushalten kann. Meine unterhaltsamen Momente hatte ich eben mit dem Traktor und mit der Puppe, die Eieiei ruft. Da habe ich sehr gelacht.
Ich muss mir das nochmal angucken, ich habe richtig Bock gerade drauf.
Sonst stimme ich David zu. Man hätte es viel besser machen können. Alles, was du so gesagt hast, das hatte ich auch gemeint im Preview-Podcast, als ich sagte, so verschiedene Stationen durch die Orten durch muss, wo verschiedene horror-thematische Dinge passieren. Was halt nicht so war. Ich fand's auch furchtbar. Ich hatte aber halt damit gerechnet, dass es einfach nur dummer Quatsch wird und kein unterhaltsam guter Quatsch. Von daher bin ich da jetzt nicht so so angepisst wie du halt. ich lächel das einfach weg und denke mir so, ja, war halt kacke.
Ja, mich ärgert einfach nur dieses, wenn du schon auf so eine Idee kommst, wie viel Potenzial du eigentlich hast und einfach gar nichts davon nutzt, also wirklich null. Das war ja einfach nicht genutzt. Und dann halt, wie fandet ihr denn das Finish, als sie dann in der Halle waren? Also auch, dass Orton plötzlich da war, ohne jede Begründung. Also was ich noch verstanden hätte, ne? Was sie hätten machen können, dass Orton der Limousinenfahrer ist. Weißt du,
so da hab ich mir gerechnet dachte, das dachte die ganze ich auch. Zeit. Das dachte ich ja auch.
Als aber sie diese Kameraeinstellung hatten, wo die Limousine langsam die Landstraße runterfuhr, hatte ich damit gerechnet, dass auf einmal die Bremslichter angehen, ja? Und dann wieder die Kamera von innen drin und Orton stürmt halt durch und prügelt im Auto auf ihn ein oder so. Aber nichts.
Genau,
ich hab die ganze Zeit gewartet, dass irgendeine Erklärung kommt.
Genau, der hätte den auch meinetwegen einlocken können oder sonst was und einfach von wegen so, jetzt bin ich dran, mein Freund, jetzt kommen meine Regeln oder sonst was. Aber es kam halt nichts und dann kam einfach. Also mich stört das wirklich, ich habe bei Westing kein Problem mit Logiklücken. Aber ich habe ein Problem damit, wenn absolut es unbegründet, unerklärt wird, warum plötzlich Orton da ist. Also es gab ja wirklich keine Begründung. Es ist auch.
Das hätte ja bei Bray Wyatt Sinn, Sinn, was heißt Sinn, aber wäre jetzt Randy als erster da gewesen und dann wäre auf einmal Bray da gewesen, okay, weißt genau. du?
Genau. Aber das so macht es ja gepasst. Es macht ja, Orton ist ja kein
Undertaker.
Ist kein Undertaker, kein Bray Wyatt und es ist auch einfach von der Logik her, selbst ein Dreijähriger weiß, Moment mal, der eine fährt jetzt die ganze Zeit los, der andere liegt noch unterm Kühlschrank. Egal, ob er sich jetzt einen Wagen schnappt oder nicht, der wird nicht vor ihm ankommen.
Der das ist auch gefühlt nicht. 30 Minuten gefahren, weißt du?
Ja.
Da war ja noch das andere Match quasi zwischen dieses, das Rollins-Match.
Oder dass sie zumindest mal zwischenschalten, das fände ich cool gefunden, so wie damals bei Roddy Piper und Gold, das einfach mal zwischendrin. Hätte ja auch sein können, dass einfach die Limousine dann irgendwo hält und dann so von irgendwie einem anderen Wagen gerammt wird, meinetwegen, dann ist der Orton und der greift zurück an. Aber es ist halt nichts passiert und ich fand halt.
Oder einmal kurz bei Mackes angehalten und Drive-In.
Genau!
Ich hätte das sowieso gut gefunden, wenn sie das Match über den ganzen Abend irgendwie so verteilt immer aufgezogen hätten, dass dann immer wieder mal Szenen sind, wo sie aufeinandertreffen oder so. Und dann
ja, zum
Schluss endet das dann halt im Ring. Aber das ist halt so.
Bro. Ja, stell mal vor, die Idee finde ich echt gut, stell mal vor, das fängt an echt im Haus, weißt du, und dann anschließend siehst du einfach, wie einer hinter dem anderen hier Blair Witch-mäßig zurück in den Wald läuft, dann der Cut und dann irgendwann nach dem nächsten Match Cut zurück, dann sind die mitten im Wald und pugeln sich da irgendwie, einer schmeißt den anderen kurz in den Bach oder sonst was und so und dann geht's weiter, der andere kriegt einen Wagen, der andere hinterher, dann wieder Cut, der nächste Match und so, das wäre echt cool gewesen, also das hätte mir dann auch wieder gefallen, finde ich gute Idee.
Aber ja, dass die auch dann noch dann also in die, also halt in die Arena reingeprügelt hätten.
Genau.
So, okay, also wirklich immer so etappenweise. Deswegen. Und wir haben ja gerade schon mal kurz angedeutet, das Ende. Also Jinder Mahal greift halt ein, Bray Wyatt gewinnt. Typisches 50-50-Booking. So nach dem Motto, okay, Bray Wyatt hat halt den Sieg und ist dadurch natürlich stark. Aber Randy Orton hat halt nur verloren, weil er angegriffen wurde. Dieses nichts Halbes und nichts Ganzes. Und da würde ich einmal ganz kurz auf eine Frage eingehen, die wir bekommen haben. Und zwar, das war nämlich die von Martin, der schreibt, meint ihr auch, dass das House of Horrors Match massig Potenzial besessen hätte, aber daran gescheitert ist, dass die beiden Brands getrennt wurden, beziehungsweise, dass wahrscheinlich die Fortsetzung fehlen wird. Und das ist halt auch so, irgendwie, das Match, oder die Fehde ist ja jetzt schon relativ lange aufgebaut worden, finde ich, also diese Bray Wyatt, Randy Orton Fehde, und das sollte jetzt so das große Finale sein eigentlich. Nach dem Motto, okay, jetzt noch einmal und dann ist fertig. Aber das war jetzt dann auch so. Dann haben die da den Titel rausgenommen. Du wusstest, okay, das Match wird immer unwichtiger. Und das ja, war dann
nein,
auch so.
Nein.
Also so hab ich das empfunden.
Aber das hat meiner Meinung nach nichts vom Potenzial weggenommen, weil, wie gesagt, so ein House of Horror-Ding, das braucht gar keinen Titel. Das ist irrelevant. Es geht halt wirklich darum, dass es halt ein Finale einer Psycho-Fehde ist. Und ich finde halt nicht, dass es unter dem Brand-Split gelitten hat.
Oder, ja, aber ich meine, dadurch, dass der Titel weg war, wusstest du eigentlich schon, okay, Bray Wyatt gewinnt das Ding. Das meine ich. Das hat halt so irgendwie, das hat auch so die Überraschung rausgenommen.
Ja, aber, also ich glaube, das Problem beim House of Horror ist weniger, wer gewinnt am Ende, sondern einfach die Umsetzung. Du hättest das Ding auch so machen können, dass Bray Wyatt das gewinnt, indem er meinetwegen Randy Orton an einen Baum fesselt oder begräbt oder anzündet. Man denkt, ach du Scheiße. es ist ja wurscht, aber du hättest halt einfach das psychomäßig machen können, dann wäre es gut gewesen. Also der Brand-Split und das wer gewinnt, war für mich nicht entscheidend. Für mich war eigentlich die große Frage, wie setzen sie es um? Und wird es halt cooler Trash? Oder guter Horror? Oder halt einfach nix von allem dem? Und es wurde nix von allem dem.
Chris, wie siehst du das?
Muss ich, glaube ich, David mal widersprechen. Also ich habe da von Anfang an, in der Fehde steckte noch Potenzial, aber in dem Match habe ich überhaupt kein Potenzial gesehen. Denn wenn man mal realistisch ist, WWE macht keinen echten Horror da rein. Das hatte, also dass es trashig wird, war von Anfang an klar. Es war wirklich nur diese Frage, wird es lustig trashig oder wird es einfach langweilig trashig? Und für eine Fehde, die sehr intensiv war und auf so einer psychologischen Ebene gelaufen ist, ist es dann egal, ob es lustig oder langweilig trashig ist, es ist halt immer noch trashig und ist deshalb kein besonders gutes Finale. Deshalb, ja, vielleicht bin ich deshalb nicht so emotional involviert. Für mich war mit der Ansetzung dieses Matches eigentlich klar, okay, das ist jetzt halt irgendwie ein Ende mit Schrecken.
Und guck mal, jetzt, wo wir gesagt haben, schon Wrestling-Trash, was wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, passt die Frage vom Stefan. Der hat nämlich geschrieben, mal abgesehen vom Ende und der Regelung, dass der Kampf im Ring beendet werden musste, was wir alle gesagt haben, war scheiße, fand er das House of Horrors-Match richtig gut. Wunderschöner Wrestling-Trash. Und seine Frage dazu ist, inwiefern wir Wrestling-Trash ertragen, beziehungsweise ob wir uns wünschen, dass es nicht nur Segmente oder Matches gibt, die trashig sind, sondern auch Trash-Charaktere. Da fange ich mal mit dem Chris an. Ich finde das eine schwere Frage übrigens.
Das ist wirklich eine sehr schwere Frage. Ich habe ja schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dass ich großer Trash-Film-Fan bin. Da ist es aber halt so, das sind dann meistens diese Trash-Filme, die du feierst, das sind eben die aus den 80ern, meistens Canon-Filme, wo sie dachten, sie machen coole Filme und nicht wussten, dass sie Scheiße fabrizieren. Deshalb sind diese Filme lustig. Heute hast du es halt meistens, es wird mit Absicht Trash produziert und die Leute sollen drüber lachen, weil es Trash ist. Und da ist halt ein schmaler Grat, da funktionieren nur die wenigsten Filme. Und genauso finde ich es eben auch bei Wrestling, ob es nun Matches oder Gimmicks sind. Wenn du Trash machen willst, also du gehst wirklich mit der Intention daran, du machst was so richtig Trashiges, weil das eine gewisse Zielgruppe abfeiern wird, dann musst du da sehr, sehr vorsichtig und sehr dosiert arbeiten mit den Dingen, die du dafür einsetzt. Wenn du einfach nur die 0815-Stilmittel nimmst, wie es eben auch dieses House of Horror Match war, dann kommst du da nicht weit. Dann ist das halt öde und ziemlich random und du durchschaust die ganze Sache und denkst dir so, hä, warum ist das so und so und warum ist das so und so? Das wirkt dann nicht. Da muss halt wirklich sehr viel Arbeit hinterstecken und vor allem auch Leute, die sich eben mit dieser Subkultur Trash auskennen, damit sowas funktionieren kann. Und die sehe ich ganz gewiss nicht im WWE-Schreiberteam. Die praktizieren Trash auf einer ganz anderen Ebene. Aber nicht das, was man eben so als trashig oder als B-Movie-esque bezeichnen würde. Deshalb nehme ich von sowas eher Abstand. Das geht meistens nach hinten los. Ich kann jetzt nochmal Bezug zur NEW bringen am Wochenende. Da war ein Wrestler, UFO Joe hieß er, glaube ich, oder so. Der kam mit einem Alien zum Ring. Das war halt ein kleiner Typ mit einem Mantel und einer potthässlichen Alien-Gummimaske aus dem Toys R Us mit noch so einem grünen Alien-Finger, der da rumschlabberte aus Gummi. Und der hatte dann irgend so eine leuchtende Kugel in der Hand und tanzte da um den Ring rum. Auf so einen Kack habe ich halt echt keinen Bock mehr. Das nimmt mir halt so den Spaß auch am Wrestling irgendwie. Weil man kann immer mal Unsinn bringen, aber man sollte sein Publikum ernst nehmen. Und das sind dann sehr oft Momente, wo ich dann doch eher verarscht vorkomme.
David, wie siehst du das mit dem Trash?
Relativ ähnlich wie Chris, ist es aber auch bei Humor ist genau dasselbe. WWE kann kein Humor, weil sie versuchen, lustig zu sein und das auch so darzustellen. Das Problem ist halt einfach, sagen wir zum Beispiel, Nackte Kanone funktioniert halt nur so gut, weil Leslie Nielsen sich tot ernst spielt. Und nicht halt einfach noch mit der Mimik noch zusätzlich versucht, das lustig darzustellen und Overselling wie sonst was, sondern halt einfach trocken. Und ich mag Trash beim Wrestling. Ich finde zum Beispiel auch Braun Strowman ist für mich ein Beispiel dafür, auch wie Trash in der heutigen Zeit geht, mit dem Krankenwagen das Umwerfen. Es ist absolut sinnfrei. Es ist trashig, aber Strowman wirkt dabei halt sehr ernst. Und dadurch funktioniert das halt auch und dadurch gefällt mir das auch. Ich mochte das auch beim Undertaker früher mit der Urne. Totaler Trash, aber könntest du heute immer noch bringen und ich hätte halt Bock drauf, weil ich einfach sehe, okay, das ist halt eine Geschichte, das ist trashig, aber es passt, es ist unterhaltsam. Ich fand halt auch damals das bei TNA, wie hieß das, die Deletion-Dingsbums.
Ja, Final Deletion.
Genau, das war so ein Beispiel, ganz, ganz schmaler Grat. Es war halt so über den Limit schlechthin, dass einfach Banane war, aber es wurde dadurch unterhaltsam, dass halt auch keiner da irgendwie groß gelacht hat oder sonst was, sondern Jeff Hardy und Matt Hardy, die wirkten ja wirklich todernst dabei und als wenn es halt wirklich um alles ging. Dabei war das totaler Schwachsinn. Also wenn man mal Trash sehen will, dann sollte man sich das anschauen. Das war dann 30 Minuten lang absoluter...
Ja, aber einmal ganz kurz dazu, da muss ich einmal was sagen. Und zwar, weil Chris hat ja eben gesagt, dass es halt schwer ist, Trash zu produzieren. Aber ganz, du kannst über TNA sagen, was du willst, dass es scheiße ist und hier und alles. Aber, dass die es geschafft haben, da irgendwie dreimal irgendwie sowas zu machen und das dreimal abgeliefert hat, ne? Das ist krass.
Also da saßen gute Leute hinter.
Also die haben den wirklich, Segmenten. Die haben dreimal den besten Trash produziert. Der
ja,
wirklich,
aber das lag also, aber auch in den Hardys, die hatten ja die kreative
Freiheit. Klar, das sowieso. Aber ich meine also, Das war ja wirklich, beim ersten Mal war noch so, okay, wir gucken mal, was passiert. Aber danach haben sie sich ja zweimal bewusst gemacht. Die haben gesagt, okay, wir wissen jetzt genau, was wir machen. Wir wollen jetzt wieder so ein Bullshit haben. Und es hat zweimal perfekt geklappt. Und das finde ich, das ist eine richtig krasse Leistung.
Ja, aber achtet da halt drauf, wie das halt gemacht wurde. Es war ja nicht so, dass sie jetzt versucht haben, einen Horrorfilm, zum Beispiel hier House of Horror, hier haben sie versucht, quasi von den Schnitten her einen Horrorfilm nachzumachen, obwohl du Westing machst. Bei TNA haben sie das von den Schnitten her nicht. Die haben sich halt trotzdem auf Wrestling konzentriert, obwohl sie mitgelaufen sind und so weiter. Aber es wirkte halt, wie soll man sagen, es wirkte nicht so, als wenn die jetzt versuchen, einen Film nachzumachen, sondern als wenn die halt wirklich Wrestling-Trash zeigen wollen. Ich glaube, das sind so Kleinigkeiten. Bei WWE ist einfach der Anspruch manchmal oder die Illusion, ja, wir können mit Hollywood mithalten oder mit dem und dem mithalten und dabei gar nicht mehr merken, dass dadurch es einfach billiger wirkt oder dadurch einfach nicht funktioniert, als wenn man halt sich auf das fokussiert, was es ist und quasi dieses Trashige für sich wirken lässt. Und das ist halt zum Beispiel bei Final Deletion halt genau so gewesen. Es war halt einfach nicht so, dass die irgendwie das groß erklärt haben oder dass sie jetzt 10.000 Mal versucht haben, das, was in dem Verstand von Orten vorgeht, zum Beispiel halt hier so, quasi als Bilder zu zeigen in Schnitten und so weiter, sondern die haben halt die Leute gezeigt und das, was die Leute gemacht haben, das war halt einfach so trashig, so over the limit, aber das hat da für sich gewirkt und dadurch hat es auch funktioniert und ich finde halt, ich mag Trash beim Wrestling, ich finde, das kann auch sehr gut dazugehören, ich finde halt nur, dass WWE nicht gut drin ist, Trash zu machen. Das ist mein Hauptproblem dabei.
Jetzt nochmal auf die Sache, die der Stefan geschrieben hat in Bezug auf einen trashigen Wrestling-Charakter, weil ich habe gerade mal überlegt, also was ist halt ein trashiger Charakter? Für mich, also so ein
alles übernatürliche zum Beispiel.
So ein Broken Matt Hardy, für mich ist halt auch ein Trash-Charakter. Der ist nicht übernatürlich, aber ist auch ein Brother Nero ist auch ein Trash-Charakter.
Ja, aber Bray Wyatt ist ja das beste Beispiel dafür, was halt so ein bisschen ein Trash-Charakter ist. Er hat halt die Macht, das Licht in der Halle auszumachen und an und Co. Er taucht plötzlich irgendwo auf. Ein Braun Strowman ist halt für mich auch Trash, dadurch, dass er halt von der Kraft her eigentlich übermenschlich dargestellt wird. Sobald es halt over the limit geht, ist es für mich halt Trash. Zum Beispiel Brock Lesnar wird halt niemals so dargestellt. Brock Lesnar ist halt ein Tier, aber in Regionen, wo du sagst, okay, das ist halt ein normaler Mensch. Bei Strowman wird halt beispielsweise das mit dem Krankenwagen einfach dargestellt, dass er was kann, was ein normaler Mensch nicht kann. Und sobald es halt darum geht, ist halt für mich sehr schnell in Richtung Trash oder ist halt Trash für mich. Weil du es halt einfach dem Moment nicht ernst nehmen darfst, weil das dann nicht funktioniert. Wenn du jetzt bei Strowman nachdenkst, von wegen so, ja, warte mal kurz, das ist ein Mann, der könnte niemals, weil ein Krankenwagen wiegt genau so und so viel Kilo, das würde gar nicht gehen, dazu müsste er das und das machen, den kann er nicht umwerfen, dann funktioniert das nicht. Und Trash funktioniert in dem Moment, wenn du es halt abstellst. Deswegen ist Strowman für mich ein Trash-Charakter, Wyatt genauso.
Aber wollte ich sagen, was sind denn noch Trash-Charaktere? Weil sind so Comedy-Charaktere auch Trash-Charaktere? Weil, also, war der Great Khali oder was waren Santino Marella ein Trash-Charakter? Also, das frage ich mich jetzt gerade irgendwie.
Chris, was meinst du? Also, ich finde es nicht.
Ich will nicht sagen Trash, sondern einfach cheesy. Sehr cheesy. Das kann die WWE dann schon eher mit so Charakteren, also so cheesy Comedy, wie es eben Santino Marella war. Muss man nicht mögen, aber das geht dann schon eher. Also Trash würde ich auch eher noch so ein bisschen abseits stellen davon.
Ja, Trash ist auch sowas wie Boogeyman, oder nicht?
Ja, das dann schon eher, ja. Das ist halt wirklich so Trash. Das, boah.
Alles ist einfach zu viel.
Du erinnerst mich an den Boogeyman. Das ist somit das Schlimmste, was du mir antun kannst.
Ey, ja, aber Boogeyman,
so viel Angst vor dem, ne?
Aber Boogeyman war Trash und er hat im Rahmen dessen auch funktioniert, weil er sich selber ja auch nicht so, wie soll man sagen, er hat sich halt als Charakter, als
glaubwürdig. Doch, der war schon Psycho komplett ernst.
Genau, er hat sich halt ernst gespielt, dadurch hat es auch irgendwo funktioniert und es war halt auch ein gewisser Ekel dabei und Co.
Ich hatte so viel Angst vor dem, ne? Das war das Schlimmste auf der Welt, Alter.
Boogie Man, ich hatte auch Angst vor seinen Matches.
Ja.
Nee, also, war diese Sache, wo der irgendwie diese Warze oder sowas von Dingens abgebissen hat, von dieser Eulen da von JBL. Das war so schlimm, ey.
Wie hieß die nochmal? Das war die so schlecht gesungen hat, ne?
Ja, nicht Lillian Garcia, aber wie, nee. Boah. Ah, nee, ich komme nicht drauf, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das war auch so schlimm.
Jillian, ne? Irgendwie hieß die was.
Jillian, ne? Genau, doch, ich glaube Jillian.
Jillian
Hall oder so.
Jillian Hall, ja.
Ich glaube, das war auch so schlimm, ey. Also, es ist halt wirklich immer sehr schwierig irgendwie. Also, ich muss vielleicht noch mal ein bisschen revidieren, was ich gerade gesagt habe, weil ich auch gesagt habe, okay, die hätten das House of Horrors Match einfacher in Trash umwandeln können. Aber es ist halt vielleicht doch so, dass dann bei Trash auch nochmal ein bisschen besser dosieren muss. Also, ich kann auch sein, dass WWE einfach gesagt hat, ja, wir machen jetzt so ein House of Horrors Match, aber dann auch so nach dem Motto, ja, wir machen halt mal so ein House of Horrors Match. Aber dann gar nicht wirklich so gedacht hat, okay, da steckt aber doch schon viel hinter, außer jetzt mal irgendwie so eine Crackhülle zu kaufen und da ein paar Schüler reinzustellen und ein paar Kameras.
Ja, es war auf jeden Fall sehr, lieblos einfach. Ich glaube, lieblos ist genau das, was am meisten trifft, weil du musst einfach so denken, als Zuschauer warst du wahrscheinlich auch, ich war halt interessiert daran, okay, das ist jetzt echt das Haus von Bray Wyatt, wie lebt der, und dann, wenn du einfach so siehst, vorher auch immer
I am Bray Wyatt, and this is my crib.
Ja, aber so, wenn du einfach vergleichst, die ganzen Videos von Bray Wyatt, von Debüt bis jetzt, wurden ja immer so Hütten gezeigt, weißt du, so runtergekommene Holzhütten mitten im Wald und Co. Und dann hast du bei WrestleMania noch das mit den ganzen Insekten, die da projiziert wurden, was ich übrigens sehr gut fand. Und dann kommt jetzt einfach ein 0815-Haus. Also es war wirklich ein Standardhaus. Es war ja noch nicht mal irgendwie mega heruntergekommen, sondern gehst du rein, haben sie die Jalousie ein bisschen schiefer gemacht, die Möbel rausgenommen. Das war es. Aber selbst die Küche sah halt aus wie eine stinknormale Küche aus der Unterschicht, meinetwegen. Aber das war es auch schon. Aber da war ja halt nichts mit Horror. Und das war einfach wirklich dieses... Ich glaube, die WWE hat sich das einfach viel zu leicht vorgestellt. Die haben gedacht, wir stellen ein paar Spots auf. Wir machen das alles mit den Cuts, dass wir halt ein paar creepy Kamerawinkel kurz einblenden immer wieder. Und das schockt dann ein bisschen. Nee, das war es halt nicht.
Ja.
Schade, aber schade.
Ich glaube, wir sollten das Match so langsam mal abschließen, oder? Wir sagen eigentlich schon viel zu viel über diesen Mist.
Aber eine Sache hat der Stefan noch gefragt, weil er meinte, die haben wir auch schon teilweise beantwortet. Er hat nämlich noch gesagt, würdet ihr euch mit geänderten Regeln das House of Horrors Match geben? Und wenn ja, wie müssten die geänderten Regeln aussehen?
Erst also einfach
die Ansage
nur ganz,
nicht. Die Ansage wollte ich gerade sagen, erstmal nur ganz kurz dazu, dass es halt nicht so vorhersehbar ist, sondern nach dem Motto, vielleicht doch irgendwie, wenn du da und da dann reingeschmissen oder verbrannt oder vergraben wirst oder so, hast du das verloren. Jetzt nicht, dass du jetzt wirklich zwingend sagst, wir müssen das Match da haben. Oder halt vielleicht auch einfach in Richtung dieser Hardcore-Title-Titel-Matches, dass er dann auch einfach immer vielleicht gepinnt werden kann oder sowas. Es ist halt schwierig, da müsstest du aber auch wieder einen Referee dabei haben, was halt auch wieder die Sache irgendwie blöd machen würde. Aber auf jeden Fall, also auch, dass das Match jetzt dann auch da enden könnte, dass du jetzt wirklich nicht zwingend noch sagst, okay, wir müssen zum Ring, sondern das Match könnte quasi jederzeit und überall eigentlich enden.
Ja,
das hätte ich auf jeden Fall lieber.
Da gibt es ja Mittel und Wege, da kannst du meinetwegen Ref vor dem Haus machen, dass der andere den irgendwie vors Haus kriegen muss und da dann der Pin kommt oder er irgendwas überziehen muss oder sonst irgendwas, eine Haube im Kopf. Ist ja wurscht, das gibt es ja tausend Mittel, aber das halt nicht als Match ankündigen. Wie gesagt, dass es halt in der Halle endet und dass halt einfach diese Fahrt mit der Limo, das hat halt auch, obwohl es schon vorher gekillt wurde, hat dann alles gekillt. Also es war mit anderen Regeln ja, mit anderer Umsetzung ja und dann sogar sehr, sehr gerne, weil ich glaube, vom Potenzial her eine Idee eines House of Horror Matches ist eigentlich sehr cool.
Chris?
Wie er schon sagt, man darf halt nicht so einen Quark machen, dass man das ankündigt, wie das Match endet und sonst, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich sehe da nicht viel Potenzial drin.
Also gut, ich würde sagen, wir haben, glaube ich,
mehr als genug dazu Payback gesagt, Payback war ein guter Pay-Per-View, den will ich mir auch irgendwann nochmal angucken, aber das ist was, das werde ich skippen.
Abschließend würde ich nur noch sagen, dass ich ein Video gesehen habe von der Halle, als dann das Match lief, weil das lief ja auf dem Titantron und die ganze fucking Halle, alle haben Boring gechantet.
Ja, zu Recht.
Ist auch eine Ansage, ne?
Das haben sie aber auch klug rausgefiltert. Ich hatte mir nämlich auch zwischendurch mal gedacht, ich würde jetzt gerne die Reaktion aus der Halle hören.
Ja, deswegen, also ist halt auch wieder, also ist halt die Frage, ob es aber dann noch mal ganz kurz, ob sie jetzt wirklich boring chanten, weil die sagen, okay, das Match ist halt kacke oder einfach nur, weil die sagen, Alter, ich bezahle jetzt irgendwie hier 400 Euro für ein Erste-Reihe-Ticket.
Nee,
und jetzt muss ich mir das den Fernsehkram angucken.
Nee, das ist also die Umsetzung. Also jetzt mal ganz ehrlich, wir hatten früher Matches, die halt, das von WrestleMania 12, das wurde auf Fernsehern übertragen in der Halle. Und die Crowd ist trotzdem mitgegangen, die hast du auch gehört von der Reaktion her. Ich glaube schon, dass es halt die Umsetzung ist, weil jetzt mal ganz ehrlich, ihr müsst euch, wenn ihr das normal anschaut, dann schaut mal einfach, wie lange Orton zum Beispiel braucht, um ins Haus zu gehen. Allein der Moment, wo er aussteigt, dann den Traktor dann sieht.
Der ist so geil.
Und dann zum Haus geht und dann sich da immer wieder stehen bleibt, an diesem scheiß bunt beleuchteten Haus. Und das nimmt immer mehr Spannung. Und dann geht er mal zum Fenster, dann sieht er da Wyatt Und dann dauert das mal wieder, dann geht er langsam dann rüber zur Tür. Und dann
aber das ist doch Randy Orton, Alter, der macht alles langsam. Und,
ja, aber das hat halt einfach, also ich fand's halt auch boring. Das Boring war halt auch daher, dann gab's die Schlägerei, dann wieder der Cut in einen anderen Raum, wo du einfach siehst, okay, jetzt kommen wieder diese Scheißschnitte und dann wieder das. Und der Aufbau war ja immer gleich. Wyatt kriegt, haut Orton ein paar rein, kriegt dann kurz selber einen drauf, verschwindet schnell, nächster Raum, dann da dasselbe, dann nächster Raum, dann da dasselbe. Also war halt immer derselbe Ablauf und ich glaube, das ist halt der Mitgrund, weil das einfach dann nervt. Sowas muss halt direkt echt Power haben, dich packen oder gar nicht. Und kommen wir zum nächsten Match wegen
genau.
Packen oder gar nicht. Deswegen. Bin ich mal gespannt auf eure Meinung.
Ja, weil der Mann packt nämlich ganz gerne und zwar Samoa Joe gegen Seth Rollins. Die Fehde ging ja eigentlich nur ums Packen, ne? Und zwar, der hat den gepackt, auf den Boden gezogen und sein Knie verletzt. Und das war der einzige Sinn dieser Storyline. Da haben wir ja schon im Preview-Podcast drüber geredet, dass wir da jetzt irgendwie nicht so ganz emotional investiert sind. Weil du hattest halt auch irgendwie die Fehde, die hat jetzt nicht wirklich an Fahrt aufgenommen. Es ging eigentlich immer nur darum, oh ja, ich habe dir aber wehgetan. Und dann sagt Seth Rollins, ja, das war voll scheiße von dir und jetzt gebe ich dir. Also ich sag, wie es ist, die beiden sind eigentlich richtig geil, also die beiden Wrestler an sich, aber ich hatte nicht so viel Interesse an dem Match zwischen Seth Rollins und Samoa Joe. Wie war das bei dir, Chris?
Das war bei mir eigentlich auch so. Ich hatte nur Bock drauf, weil ich wusste, dass es halt zwei super Wrestler sind und die ein cooles Match zusammenstellen können. Die Fehde selbst war halt 0815 Gedöns, wo ich halt auch schon auf so ziemlich jedes Segment aus den Wochenshows vergessen habe, was da überhaupt war.
Waren auch alle gleich.
Ja, es war halt einfach wirklich so eine random Fehde, die sie halt bringen mussten. Ja, das Match dann selbst fand ich okay. Ich hätte jetzt nicht unbedingt dann nochmal gebraucht, dass das Bein von Seth angegriffen wurde, auch wenn es zur Story gehört. Das muss man nicht immer so viel ausreizen, damit so Matches halt auch mal mehr Bedeutung haben, wenn dann eben Körperteile attackiert werden. Und da man das halt auch schon im Main Event hatte mit Strowman und Reigns, dass da dann auf die Verletzung drauf geht, brauchte ich es jetzt nicht so kurz hintereinander wieder. An sich war ordentlich, das Finish eingetreten, was Olaf gesagt hatte. Samoa Joe dominiert die meiste Zeit. Seth zeigt ein paar Aktionen und bringt dann da den Einroller aus der Submission. Ja, das war okay. Ich glaube, das Finish hätte mich mehr gepackt, wenn sie es nicht vorher schon mal gemacht hätten und Samoa Joe eigentlich darauf hätte gefasst gewesen sein müssen, dass Seth das eben in Pin kontert. Aber ja, war okay, hat mich nicht vom Hocker gehauen. Ich hoffe, wenn sie nochmal aufeinandertreffen, dass da ein bisschen mehr Bums hinter ist.
Ja, das sehe ich auch so. Du, David?
Ich fand das Match langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Davon ab, dass, ja, wie soll man sagen, ich nehme mal quasi Chris Meinung mal ein bisschen auf und verschärfe das ein bisschen. Ich finde, die WWE geht gerade einen sehr gefährlichen Weg bei Seth Rollins, dadurch, dass sie ihn halt quasi auf diese Knieverletzung immer mehr reduzieren. Und mir als Zuschauer geht das auf den Sack, weil ich möchte halt nicht in jedem Seth Rollins Match haben, dass es immer um das Knie geht. Und das die ganze Zeit und immer auf die gleiche Art und Weise. Und mich hat es halt in diesem Match echt irgendwann genervt, wo ich einfach dachte, ist mal gut, also so langsam ist das Thema mal durch. Es ist der Hauptgrund, okay, aber jetzt nicht immer so tun, als wenn das Match, wenn das Knie halt jetzt über Jahre hinweg immer so labil ist, dass du gar nicht in den Ring treten kannst, weil du hast ja die Freigabe. Das ist einfach. Also mich persönlich hat es genervt. Ich fand das Match, es war irgendwie alles wie erwartet. Es war ist nicht schlecht, aber es war halt auch nicht gut für mich. Finish war, ja, irgendwie wie zu erwarten war, auch wirklich ja Dominanz von Joe, aber mir fehlte sehr viel bei diesem Match und das war halt für mich eher eine Enttäuschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich nervt es auch langsam. Ich hoffe, dass die WWE aufhört mit diesem Knie. Also so schön das ist, dass man mal mitfiebert, wenn einer zurück ist, aber dieser Moment, dass er zurück ist und es zurückgeschafft hat, das ist muss auch irgendwo der Schlussmoment sein für diese Kniegeschichte, weil das irgendwann den Zuschauer nervt.
Ja, also war bei mir genauso. Deswegen fand ich, also glaube ich, hat uns alle nicht wirklich abgeholt. Aber hey, kommen wir von einer Verletzung zur nächsten Verletzung. Denn der Man, Superman, Roman Reigns, Everybody's Darling, ist natürlich wieder da. Mit geilem Verband unter seinem sexy Panzer und tritt gegen Braun Strowman an.
So, wer darf sich auskotzen?
Und darf ich erst, bitte?
Ja, kotzt du dich aus. Ich habe vorhin ausgekotzt, danach kotze ich danach.
Ich will gar nicht so lange kotzen.
Ich fand es so lustig, wo sie die Verletzungen von Roman zusammengefasst haben, die Kommentatoren. Eigentlich hätten sie sich einfach machen können, einfach sagen, der ist eigentlich tot. Also,
Gebrochene
der
Rippen,
lebt
alles
nicht
dabei.
mehr.
Die hätten aufzählen können, was
Ja,
funktioniert und wäre schneller gewesen.
genau. Braun Strowman hat ihn umgebracht und sein Geist kämpft jetzt um Revanche. Ja, das ist halt so lächerlich gewesen. Dann hat er halt diesen verkackten Verband unter seinen Brustpanzer.
Der Verband sah auch noch scheiße aus, oder nicht? Es war ja alles bandagiert. Eigentlich hätte das Mumie
ganz
gehen können.
genau. Das ist wieder so ein Zeichen für
Der
Trash,
Yeti.
wo die Leute denken, sie fabrizieren was richtig Gutes, ernst zu nehmen, und eigentlich ist es dumme Scheiße und man lacht drüber. Das ist richtiger Trash gewesen. Und ich weiß nicht, ich dachte schon so, boah, ey, jetzt genau dadurch ist jetzt Roman ja schwach und nur deshalb kann er dann gegen Braun Strowman nicht gewinnen. Und genauso war es dann eigentlich auch. Und dann zwischendurch fängt er mal so ein bisschen an, sein Spear und seine scheiß Superman-Punches da zu spammen. Aber sonst war es halt zwei große schwitzende Muskelberge umarmen sich. Da hätte ich auch einen Klitschko-Kampf gucken können. Weil ja, ich fand es nicht so geil. Also, Strowman wurde halt stark dargestellt, was gut war, und er hat das Ding gewonnen, obwohl es mich auch schon wieder angekotzt hat, dass dieser Penner aus dem ersten Finisher auskicken darf, obwohl er halt mittlerweile doppeltot ist. Boah, nee, also das Match von den beiden bei Fastlane war es, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube schon.
Ja. War um einiges stärker, aber man muss Roman ja irgendwie stark aussehen lassen und dann wird es wahrscheinlich dann beim nächsten Pay-per-view ein Ambulance-Match geben und das darf
Das kämpft ein Krücken.
ja, das darf Roman dann irgendwie gewinnen, weil
In so einem
er muss
Rollstuhl.
halt ja, er muss halt weiterhin stark sein. Dann lasst den Roman doch einfach mal so richtig zerficken, auch während dem Match. Ja, dass er halt richtig kaputt ist und nicht dieses langweilige rumumarmen und dann trotzdem immer noch auskicken und dann zwischendurch mal wieder die Luft haben für seine Superman-Punches. Gott, das war furchtbar. Das war halt auch so 0815 Roman Reigns Booking, wie sie ihn irgendwie als Underdog darstellen wollen in der Fehde. Und es funktioniert halt auch nicht, weil die Zuschauer nicht auf seiner Scheißseite sind.
Das war ja auch die ganze Sache. Da waren ja überall diese Thank you Strowman Chants die ganze
Ja, und die
Zeit
wurden
bei
immer
jedem
lauter,
Mal.
ne? Selbst
Also
dann
es war.
hinterher, als Strowman ihn richtig auseinandergenommen hat nach dem Match, wo er ihn dann nochmal auf die Treppe geworfen hat und die Treppe dann halt auf ihn, wo die Kommentatoren auch so abgegangen sind, als wäre er jetzt ein drittes Mal gestorben halt. Es war jetzt nicht richtig schlecht, aber es war trotzdem schwere Kost. Also so ein ausgeglichenes Match zwischen den beiden, wie bei Fastlane, wo es halt so hin und her ging, dass du dir dachtest, okay, es kann jetzt jeder gewinnen, war mir da lieber als das hier jetzt, wo Roman dominiert wurde, seine kurze, ziemlich beschissene Comeback-Phase hatte und man immer nur Angst hatte, so, oh Gott, hoffentlich ziehen die das nicht durch, dass er noch tot dieses Match gewinnt. Hat mir nichts gegeben, das Ding. Das war okay. Es war nicht kacke, es war okay, aber das Booking war halt auch wieder so, ja, halt Roman Booking.
Komm, David, du wolltest auch noch mal kotzen, hast du gesagt.
Ja, ich sag erstmal Fuck you, WWE, für dieses scheiß Match. Jetzt mal ohne Scheiß. Also,
Warte, komm, aber, warte, also, immerhin hat Strowman gewonnen. Okay, komm, das müssen wir einmal kurz festhalten.
Ja.
Immerhin hat Strowman gewonnen.
Ja,
Komm, sei
wenn
jetzt.
nicht, hätten die auch ihn komplett gekillt. Aber jetzt mal ganz ehrlich: Roman Reigns kommt raus, ja, bandagiert wie eine Mumie 2.0. Alles spricht dafür, dass Strowman ihn auseinandernehmen muss wie sonst was. Er ist lediert, er hat 34 gebrochene Rippen, Schulter ist zertrümmert, Herzschlag ist kaum noch vorhanden. Und weißt du, Strowman ist vorher da. Strowman nimmt einen Krankenwagen auseinander, ne? Nimmt einen Ring auseinander, nimmt jeden Wrestler im Roster auseinander, nimmt zwei Leute auseinander, nimmt alle auseinander. Und dann kommt einfach ein Roman Reigns, der so im Arsch ist, der eigentlich kaum noch geradeaus pinkeln könnte und kann dann auch noch so stark gegenhalten. Ich habe das ganze Match über gekotzt, wie stark Roman Reigns dargestellt wurde. Jetzt nicht nur, weil mir dieser Push auf den Sack geht, aber du kannst das nicht machen. Du kannst einen Typen, der absolut bei den Fans nicht ankommt, weil er als dieser super liebe Superman dargestellt wird, gepusht wird von wegen, ja, du hast Superkräfte, du kannst AIDS heilen und Krebs und alles zeitgleich und den Titel gewinnen. Und dann machen die das noch heftiger, ne? Wo du denkst, okay, noch schlimmer als die letzten Male geht es nicht. Doch, es geht noch schlimmer. Er darf quasi echt komplett kaputt gegen Storm mithalten und hat dann echt auch noch diese Push-Up-Phase, wo ich einfach nur mir an den Kopf gefasst habe und einfach nur dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Dann noch das Finale natürlich mit dem künstlichen Blut, wo ich dann vollends abgekotzt habe, weil ich...
Boah, das hatte ich schon wieder vergessen.
Das Ganze war einfach diese, mein bessere Hälfte.
Künstliches Blut.
Das war künstliches Blut. Weil das siehst du an der Farbe, das siehst du auch an diesem geilen Spritzer auf seinem Arm, der einfach viel zu blöd gekommen ist. Wo du einfach siehst, dass er einfach die Blutkapsel falsch gedrückt hatte.
Ja, aber guck mal, dann hat doch WWE immer Blut genommen, ist doch geil.
Ja, das Problem ist einfach nur, meine bessere Hälfte fragt mich so, Moment mal, Blut darf man doch gar nicht, ne? Sag ich dann zu ihr, doch, bei Roman Reigns darf man das, das ist nämlich der Einzige, das hat er nämlich schon gegen Triple H gemacht bei der Scheißfehde. Und das wirkte einfach dann noch schlimmer, weil dieser scheiß bandagierte Arm dann diese komischen Blutspritze hatte, wo du einfach nur dann gesehen hast, okay, was jetzt? Dann dieses Endbild, wo... Erstmal von der Logik her, ne? Roman Reigns schleppt sich mit Mühe dann hinten noch zum Titan-Thron. Da kommt die mit einer Barre raus, wo du denkst, ja, der hat doch bis dahin es geschafft, der schafft das auch die nächsten Meter auch. Da siehst du die Kamera von vorne, wo dieses künstliche Blut, was einfach so eine scheiß Farbe hat, dass es knallrot ist, dass es über die Lippen gelaufen ist, wo du dachtest, ey, der hat sich gerade einen Lippenstift draufgeknallt, wie sonst was. Das hat alles noch mehr kaputt gemacht. Das ganze Match war einfach nur sinnlos in der Ausführung, wie du es gemacht hast. Das Finish war gut mit der Leiter, mit der Treppe auf dem Bauch, die Schläge. Strowman hat seine Sache echt gut gemacht. Reigns eigentlich auch, aber das Booking war halt Katastrophe. Du kannst einen Mann gegen das Monster schlechthin der WWE nicht hinstellen, den als super verletzt darstellen und dann hat er trotzdem noch die Kraft, da Superman-Punches zu verteilen wie, Bonbons an Karneval. Das geht nicht.
Hello.
Ja, ist mal ohne Scheiß, also ich hab einfach, es war unterhaltsam an sich, aber eigentlich nur, weil ich mir nur gehofft habe, dass die WWE jetzt echt nicht noch so weit geht, ihn auch noch das Ding zu gewinnen lassen, weil das war einfach, es geht nicht. Und jetzt mal ganz ehrlich, eigentlich WWE, dass die echt nicht checkt, dass die ein Monster, der alles heelisch macht wie sonst was, aufgebaut haben, der dann auch noch angefeuert wird, wo man eigentlich alles gemacht hat, damit man unbedingt Mitleid hat mit Roman Reigns. Man muss ja unbedingt dieses Gezwungene, das geht mir so auf den Sack, und dann kommen diese Chants, die immer lauter werden, diese Thank You Strowman Chants, ne?
Vor allem von einer markigen Crowd, das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Wäre das jetzt irgendwie in Chicago oder so gewesen anstelle von Backlash, ich glaube, da hätte halt kein Schwein irgendwas für Roman gechantet. Man hat zwischendurch ja mal leise gehört, wie Frauen und Kinder versucht haben, Chant für ihn anzustimmen. Aber in vielen anderen Hallen wäre der halt da richtig geprügelt worden von der Crowd.
Ja, und es geht halt nicht. Also ich finde halt auch, das hat halt Strowman auch ein bisschen Momentum genommen. Mag das doof klingen, er hat natürlich gewonnen. Aber wenn du halt bedenkst, wie er vorher dargestellt wurde, was er alles gemacht hat, auch das mit dem Ring. Also er hat ja wirklich die letzten Wochen diese Highlights geliefert. Dann kommt Roman Reigns, bandagiert, kann eigentlich gar nicht mehr geradeaus laufen. Und dann darf der dagegen mithalten, und das sogar sehr lange.
Ach, guck mal, was ich dann ja noch freuen würde, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, und zwar dann, das war, glaube ich, nämlich direkt im Anschluss, weil ich habe das ja live geguckt, dann ging ja direkt der Übergang zu Raw Talk, und dann hast du auch noch gesehen, wie sich dann Roman Reigns in den Backstage-Bereich geschleppt hat, zu so einem Krankenwagen, wollte dann da reingehen, und dann, ich liebe das von Strowman, dieses I'm not finished with you yet, oder I'm not done with you, kam dann da angerannt oder sowas, ne, wollte da den Roman nochmal zusammenschlagen. Roman weicht natürlich aus, Strowman rennt gegen die Tür vom Krankenwagen, Tür fliegt weg, Roman liegt in so Kartons drin. Ach, Strowman liegt in so Kartons drin. Da dachte ich auch so, muss
das habe ich zum Glück nicht gesehen, weil jetzt habe ich mich noch mehr Hass auf die WWE, Was soll der Scheiß denn?
Ja, und auch nochmal so.
Vor allem Roman Reigns, er konnte ja nicht mal mehr geradeaus gehen, er konnte nicht mehr auf den Beinen stehen und kann dann noch ausweichen. Jo, passt.
Vor allem, wir können mal festhalten, nach dem Finish von WrestleMania und dem Undertaker und seiner Promo direkt am Tag nach WrestleMania waren wir uns ja eigentlich alle einig, dass da auf einmal wieder viel Potenzial hinter Roman Reigns steht, dass sie da
was machen können. Ich habe das nie gesagt. Ich habe nie gesagt, dass da Potenzial ist.
Aber ich bin bei Chris, es war Potenzial in dem Moment da, weil du einfach dachtest, okay, jetzt kommt die harte Seite, jetzt kommt...
Du konntest den Charakter auf einmal wieder formen, wo er vorher fest und starr war, ja, weil
er war
in einer Richtung, er war verhasst, obwohl er der Gute sein sollte, hattest du auf einmal die Chance, wieder diesen Charakter zu formen und in eine gewisse Position zu bringen. Und ich habe auch schon immer skeptisch gesagt, ich traue es denen nicht zu, die machen wieder die gleiche Schiene, die verkacken die Chance. Und da hatte ich mit dem Kollegen Simon, der ja auch schon mal bei Headlock ist, noch drüber gesprochen, und er meinte, ja, jetzt müssen sie es. Und ich habe schon gesagt, ich bin mir nicht sicher. Und jetzt einen Monat nach WrestleMania haben sie es eigentlich schon wieder verkackt. Sie hätten so einen guten Start haben können, sie hatten einen guten Start, haben aber eigentlich nichts damit angefangen, haben ihn nur wieder gleich gebuckt, wie es vorher war. Und deshalb wird auch aus diesem Wrestler nichts mehr bei der Crowd. Diesen Charakter kann man mittlerweile wegschmeißen.
Vor allen Dingen, weil er nichts dafür kann. Also muss er sagen, Waits liefert ja gute Arbeit, aber auch bei einem Match, auch klar, wenn er Moves gezeigt hat, wo du denkst, okay, mit der Schulter geht eigentlich nicht, aber er verkauft die Sachen schon alle gut, er gibt sich Mühe, aber dieses Booking zerstört einfach jede Hoffnung, jedes Mal. Es gab ja schon 3-4 Momente im Laufe seines Pushes, wo du sagst, jetzt macht es anders und es funktioniert. Jetzt könnt ihr es schaffen. Und dann jedes Mal verkacken die.
Ja.
Es ist schade,
es
ist
es ist traurig, wirklich, dass da so viele uneinsichtige Vollidioten scheinbar Backstage sitzen, die nicht wissen, obwohl man in einem Kreativteam sitzt, wie man kreativ arbeitet mit Charakteren, wie man die ausformt.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen einfach diese Sturheit von wegen.
Gerade ist der Nächste.
Ich glaub, es wäre anders gewesen, wenn das mit Daniel Bryan vorhin nicht gewesen wäre, wo halt auch die Crowd quasi den Spieß umgedreht hat und die WWE darauf reagiert hat. Aber das ist auch jetzt alles nur trotzig. Das kommt mir einfach so vor, als wenn das so ein Machtkampf zwischen. Also, Reigns ist eigentlich nur das Spielzeug und ist ein Machtkampf zwischen WWE und Crowd. Wobei die Crowd ja noch nicht mal so ist, dass sie halt kein Interesse an ihn haben, wenn man ihn vernünftig darstellen würde. Aber es ist einfach so, WWE möchte, glaube ich, bei dem es echt durchziehen, dass sie halt sagen, wir kriegen den so durch, wie wir es vorhaben. Mhm. Und wir ignorieren alles. Ich meine, was soll denn noch passieren? Jetzt mal ohne Scheiß.
Das Einzige, was die Crowd machen könnte, wäre sich wirklich demonstrativ umdrehen, wenn er reinkommt und bei seinem Match.
Aber das wird halt nie gemacht.
Das würde halt natürlich passieren. Das würde niemand machen, ja. Aber das wäre
das
einzige Zeichen, was man denen geben könnte, so nicht, Freunde. Wir buhen den nicht aus, weil was ihr auch noch irgendwie verwerten könnt, von wegen, ja, in anderen Städten ist das aber anders, der ist sonst total beliebt.
Boah, ich hasse diesen Satz,
umdrehen.
Wenn die Kommentatoren das sagen, ich hasse das, weil die das bei jedem Pay-Per-View sagen.
Viel schlimmer ist einfach immer so dieses, ja, jetzt hast du eine ganz krasse Crowd, die buhen die aus, die du normalerweise anfeuern und feuern die an, die du normalerweise ausbuhen. So, ja, eigentlich nicht wirklich, nein.
Nee, vor allem dieses Mal war ja echt markig ohne Ende. Also das war echt eine markige Crowd, wie Chris schon richtig gesagt hat. Und da muss doch einfach mal langsam so ein, dass wie Schuppen von Augen rieseln, wenn selbst Strowman echt gefeiert wird und wirklich gefeiert wird wie sonst was dafür, dass er Reigns auf die Fresse haut, das stimmt doch was nicht. Die müssen einfach mal drauf reagieren. Und ich verstehe halt nicht, warum man es nicht macht. Ich warte eigentlich nur darauf, dass das Einzige, was die Fans jetzt noch machen können, wenn die Buhnen werden runtergeregelt, die Schänden, es wird nicht drauf reagiert oder es wird so getan, als wenn das einmalig wäre. Das Einzige, was wir vielleicht noch machen können, ist damals wie bei NWO, dass sie halt da irgendwie anfangen, Müll in den Ring zu werfen, wenn Reigns gewinnt, aber sonst keine Ahnung mehr. Ganz ehrlich. Also das ist auch jetzt, ich finde es auch kritisch, nicht nur für Reigns, weil das kann echt seine Karriere auch irgendwo ziemlich kaputt machen, sondern ich finde es auch sehr kritisch für die WWE, weil in dem Moment, wenn du so weit gehst, dass du den Fans zeigst, es ist uns absolut egal, was ihr denkt, in dem Moment kann man sehr, sehr schnell das Interesse in großem Maße verlieren.
Ja, also ich finde es insofern schwierig, weil, also ich sag mal so, also es müsste schon irgendwie, keine Ahnung, was passieren, dass ich jetzt sage, okay, ich höre jetzt auf, das zu gucken, ne? Also jetzt gerade so die Hardcore-Fans, auch immer dieses Hashtag Cancel the Network oder Hashtag Hijack Raw oder so ein Scheiß. Also.
Ja, aber scheiß auf die Hardcore-Fans, aber bei Normalo-Fans geht das ganz, ganz schnell, wenn die einfach das Gefühl haben, das packt mich nicht mehr oder so, oder
aber wie so
bei Serien, immer
so
dasselbe, dann schalten halt die
nicht
irgendwann
so über nicht mehr ein. Also das glaube ich einfach. Also
ja, aber du kommst dir dann doch auch als Normalo-Fan verloren vor, wenn du da hingehst und dann denkst du, da wird dir einer präsentiert als der Heiland und alle um dich rum finden den vollkommen scheiße und rufen das halt auch raus. Da denkst du auch, halt auch, du bist gerade in Bizarro-World und findest das voll seltsam, oder nicht?
Ja, klar, das kann ich verstehen. Aber gleiche Sache kannst du auch sagen, okay, aber dafür hat der mega Bock auf Strowman jetzt zum Beispiel dann der Normalo-Typ, weißt du?
Ja, aber er wird irgendwann hat er einfach, soll man sagen, keine Lust mehr auf das Produkt, wenn er einfach vom Instinkt her sagt, als Normalo, ich kann ja eh nicht damit viel anfangen, okay, Moment mal, der eine Typ, der ist ja viel stärker, der ist auch eigentlich der bissigere, eigentlich möchte ich den anfeuern und der andere, der wird ja eigentlich unmenschlich dargestellt, das ist ja gar nicht realistisch, das geht ja gar nicht, dass der komplett verbunden gegen so ein Monster noch mithalten kann, was soll denn das, wenn sich halt ein Fan veräppelt fühlt, kann das halt sehr schnell nach hinten losgehen. Ist auch bei TV-Serien so, wenn du halt das Gefühl hast, die Autoren wiederholen immer und immer dasselbe oder sonst was oder spielen einfach nur mit dem Zuschauer, dann dreht sich der Zuschauer ganz schnell um. Also ich finde halt schon, dass halt das mit Roman Reigns, das ist irgendwie bezeichnend dafür, was die WWE gerade macht, und ich hoffe, die ändern das. Das Match war halt, es war okay, aber es hätte niemals so ausfallen dürfen, nicht in der Art, meiner Meinung nach.
Ja. Ja, also ich bin halt gespannt, wie es weitergeht, weil ich glaube jetzt ganz ehrlich, da sind wir auch uns alle einig, denke ich jetzt mal, dass es jetzt dazu da war, Strowman wird jetzt gegen Lesnar kämpfen, wird gegen Lesnar verlieren und dann wird höchstwahrscheinlich Roman bei SummerSlam gegen Lesnar antreten um den Titel und vielleicht gewinnen.
Ja, also, aber Lesnar denke mal, kommt, das ist so der Fahrplan, kommt doch auch erst hier zu Great Balls of Fire.
Oh,
das dauert ja auch noch eine Zeit.
Damit dürfen wir gar nicht anfangen.
Sie brauchen doch für Extreme Rules dann auch wieder ein Match zwischen Strowman und Reigns. Vor allem, da sie es ja jetzt auch totgeschwiegen haben, dass es eigentlich ein Number One Contenders Match sein sollte. Das wurde, glaube ich, einmal gesagt und danach nie wieder. Und hat man halt auch gestern nichts mehr von gehört bei Payback. Und wahrscheinlich kommt jetzt halt bei Extreme Rules dann auch dieses Ambulance Match dann dazwischen.
Genau, und dann kämpft irgendwie Reigns dann mit verbundenen Armen und hinterm Rücken und gewinnt.
Es ist so eingegipst komplett einfach.
Aber jetzt mal ohne Scheiß, das geht einfach langsam nicht mehr. Also wie doll willst du es noch toppen? Selbst bei Cena haben sie es nicht so krass gemacht.
Also ich bin da aber trotzdem gespannt. Also das klingt irgendwie dumm, weil vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen. Aber das guckst du jetzt so einen Autounfall an. Du denkst so, okay, das ist gerade richtig kacke, was er da macht, aber also ich bin mal gespannt, wie er das an die Wand fährt. Oder wie halt vielleicht doch irgendwie in letzter Sekunde nochmal die Bremse zieht und vielleicht doch mal irgendwas daraus macht.
Apropos also letzte Sekunde die Bremse, ich finde generell, kam es euch eigentlich auch so vor, dass Payback sich angefühlt hat wie WrestleMania? Also vom Ablauf her, bei mir war es halt so.
Nee, ich hatte keinen Burger von dir.
Die erste Hälfte von. Ja, das stimmt, meine Burger sind richtig gut. ich fand halt die erste Hälfte von Pay-Per-View oder mehr als die Hälfte echt richtig gut. Und gegen Ende hin ging so die Luft raus. Dann einfach so, wie bei WrestleMania auch, dann waren so die Matches, wo du denkst, okay, das sind eigentlich von den Namen her, also von den Superstars her, nicht von deiner Vorfreude her, die dicksten waren eigentlich die am meisten in Anführungszeichen enttäuscht haben. Nee, nicht nur in Anführungszeichen, die haben enttäuscht. Oder wo du dich geärgert hast oder einfach nicht wirklich dabei warst. Und die vorher mit den eher kleineren Superstar-Namen waren dann die dich echt blendend enthalten haben.
Ja, also ich habe auch in ungefähr, also in etwa so, weil du hast halt wirklich. Aber das ist halt häufig dieses Problem, dass du ganz, ganz oft die erste Hälfte der Show richtig, richtig geil hast und danach nimmt es irgendwie ab, obwohl es danach ja eigentlich immer krasser wird im Normalfall, weil du dann ja Main Event hast und alles. Aber häufig sind so die ersten anderthalb oder die ersten zwei Stunden das Geilere an dem Pay-Per-View im Moment, ist das bei mir zumindest so.
Das Geilste war doch bei No Mercy letztes Jahr, wo der Opener dann Ambrose, Cena, Styles um den WWE-Titel waren und ein richtig geiles Triple Threat abgefeiert haben. Und
als gut, aber Main das Event, mussten die ja machen
als,
da.
Als Main Event dann Orton gegen Wyatt. Das war halt das übel.
Nicht. Aber jetzt von dem Pay-Per-View her gesehen, ich würde halt sagen, die Pre-Show ist mir egal, aber vier Matches am Stück am Anfang, die alle unterhalten haben, die alle unterschiedlich waren. Und dann kam halt der dicke Fall ins tiefe, dunkle Horrorloch.
Also ich ganz ehrlich so, ich finde es aber auch
jetzt nicht komplett scheiße. Das tiefe, dunkle Horrorloch? Naja, Jax war doch gar nicht auf der Card.
Oh. Oh. Olaf.
Letztes Mal noch so gesagt, so ja, Frauen sind wichtig, jetzt erstmal Nia Jax beleidigen. Super. Feminismus können wir. Na, aber also wenn du jetzt wirklich irgendwie sagst, okay, ich drücke jetzt drei Augen zu oder sowas, dann kannst du auch noch das House of Horrors Match irgendwie abtun. Also ganz ehrlich. Das hat mich halt trotzdem noch mehr und. Also ich finde ganz ehrlich, dass mich das trotzdem noch mehr unterhalten hat als Rollins gegen Samoa Joe. Sag ich, wie es ist.
Ja, aber das lag, glaube ich, eher daran, dass du halt neugierig bist oder gehofft hast, ja, was passiert denn jetzt? Also ich
bin
bei dir. Also das Rollins gegen Samoa Joe, das hat mich echt auch total gelangweilt. Gebe ich zu, ich bin da zweimal eingeschlafen, ich musste das zweimal neu starten.
Aber das ist auch schwierig, wenn das dreimal einfach dann gucken muss.
Ja, aber es war halt einfach irgendwie, es war langweilig. Es war halt so, fühlte sich halt eher an wie so ein Weekly-Match. Das war das Problem. Dann kam einfach dann noch am Ende Strowman gegen Reigns. Das war dann halt einfach nur, nicht so. Und ja, dieses nicht so zog sich einfach für mich durch die letzten drei Matches. Vorher echt super unterhalten. Danach war es auch nicht so, dass ich jetzt so sag, warum habe ich nicht weggeschaltet? Nur es war halt, eine deutliche Kurve, die nach unten ging. Also nach anfangs nach oben und dann in der Mitte kam dann der Knick und dann runter. Wie bei WrestleMania im Grunde genommen.
Ja, sicher, aber jetzt nochmal so, nachdem wir jetzt abgekotzt haben, abgegangen sind oder sowas, alles in allem, finde ich, war es aber auf jeden Fall ein guter Pay-Per-View. Also kein sehr guter, aber auch nicht befriedigend. Also ich würde sagen, es war auf jeden Fall gut und hat Spaß gemacht. Ich habe ja am Anfang noch gesagt, dass Payback eher immer ein bisschen kacke ist. Muss ich nochmal zurücknehmen, vielleicht die Aussage. Aber also ich bereue es jetzt auch nicht, das live geguckt zu haben, sage ich, wie es ist.
Ja, du warst auch betrunken am Ende.
Das stimmt. Vielleicht fand ich auch deswegen das House of Horrors Match nicht so schlimm.
Wahrscheinlich. Was gibt ihr denn für eine Schulnote?
Ja, deswegen habe ich ja gesagt. Also gut, halt 2, würde ich sagen.
Glatte 2.
Ich sag 2 minus.
Ja, ich hätte auch gesagt 2 minus. Das war schon, war überbefriedigend, ja. Aber war halt am Ende halt weiter runter. Wäre das Ende jetzt nicht gewesen, die letzten 2 Matches, hätte ich sogar eher gesagt, geht so Richtung 2 plus.
Also bei mir reißt es halt auch wirklich raus, dass die halt trotzdem wenigstens Strowman haben gewinnen lassen. Also, weil wir wissen alle, dass es auch locker, dass sie auch locker hätten sagen können, ach, weißt du was, der Roman, so, der kann aber eigentlich auch mal jetzt wieder gewinnen. Weil der hat ja sein großes Comeback.
Der hat schon so lange nicht mehr gewonnen.
Ja, der war jetzt ja schon lange nicht mehr da und muss erstmal wieder gewinnen.
Also, hör auf, ich kann mir das echt vorstellen, so Kevin Dunn weiß in der Sitzung so, ey, lass mal Roman gewinnen. Ich glaube, damit rechnen die Fans nicht.
Ja, ja, ich habe eine gute Idee. Pass auf.
Bring mir doch diesen Mann mal over. Ich glaube, da könnte was gehen.
Der muss gepusht werden, der Junge. Ja, der hat das verdient.
Aber ja, apropos also, Push, ich finde generell, dass der Pay-Per-View ein bisschen für mich auch von den Pushes ein bisschen lebt. Also ich fand halt, oder beziehungsweise die Überraschung, ich fand halt jetzt, für mich, wie gesagt, ist das mit Sheamus und Cesaro, ist das für mich ein kleiner Push. Alexa Bliss ist für mich auch ein Push.
Ja.
Überraschung gab es halt für mich beim ersten Match mit Jericho. Das Cruiserweight-Match war für mich in Anführungszeichen Push für die Cruiserweight selber, weil ich finde, durch dieses Match haben die sich klar deutlich etablierter beim normalen Publikum. Von daher wurde der Pay-Per-View eigentlich ganz gut für diese Sachen genutzt. Also, das gefiel mir wiederum.
Und was du halt sagen musst, ist, also zumindest ist es bei mir so, das Pay-Per-View hat mir auf jeden Fall Bock darauf gemacht, dass ich jetzt gucken möchte, okay, was passiert jetzt bei Raw und was passiert jetzt bei SmackDown? So nach dem Motto, wie geht's jetzt mit... Ich will halt trotzdem wissen, wie es mit Roman und Strowman weitergeht. Ich will auch wissen, wie es mit The Miz und Finn Balor weitergeht. Und bei SmackDown will ich jetzt auch irgendwie sehen, was wird da mit dem US-Title gemacht. Also ist halt schon so, dass ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt wieder ein bisschen gecatcht, dass ich sage, jetzt habe ich aber doch schon wieder mehr Bock auf Raw und SmackDown. Das ist bei euch auch so, David?
Jein. Also das Problem ist einfach, ich habe bei Raw und SmackDown immer so 1-2 Sachen, da bin ich interessiert. Bei Strowman und Reigns bin ich eher interessiert daran, was Strowman als nächstes macht, weil ich finde das halt... Der hat halt das Potenzial, momentan echt Superstar auf so jetzt
zu werden, wenn es so
weitergeht. Und da bin ich halt gespannt, was da passiert. Bei SmackDown auch 1-2 Sachen. Aber es ist halt momentan, ist es nicht so, dass ich es einfach nicht mehr aushalte, dass so die nächste Weekly kommt, sondern ich die Weekly eigentlich im Laufe der Woche gucke und teilweise sogar vergesse, so, ach Mist, es war ja War. Momentan packt mich die WWE nicht so. Das liegt einfach daran, dass ich halt diesen Draft, der halt nicht Draft hieß, echt katastrophal fand und momentan auch erstmal abwarte, was da jetzt geplant ist und Co.
Du, Chris?
Was David sagt.
Lass dir doch mal auf, sowas zu sagen. Du willst nur Feierabend machen.
Ja, was soll ich da groß ausführen? Also irgendwie, ich finde das Raw-Roster irgendwie nicht gut durchgemischt, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. SmackDown habe ich mehr Bock, halt gerade auf das In-Ring-Geschehen und Dean Ambrose ist halt auch nicht mehr dabei, um das kaputt zu machen. was ich angenehm finde halt. Aber ja, es ist halt auch so, ich nehme es auf und guck's dann im Laufe der Woche, aber es ist jetzt nicht, dass ich da total geil drauf bin und es kaum erwarten kann, oh, du hast die Nacht Raw aufgenommen, gleich kommst du nach Hause und kannst es dir endlich anschauen. Das ist schon Ewigkeiten her, dass das so war bei mir.
Also hast du keinen Bock auf den Maharaja?
Boah, ja, der wird halt hoffentlich bald in die Midcard wieder verbannt. Wo er dann mit den.
Das wäre auch ein Aufstieg für ihn.
Ja, das wäre auch ein Aufstieg für ihn. Dann hat er mit den Singh Brothers sein Stable und die können dann gegen New Day fäden und das kann ja sogar ganz nett werden. Aber als Contender für den WWE-Titel, ja, das ist Bullshit. Das möchte ich genauso wenig sehen wie Randy Orton als WWE-Champion im Jahr 2017.
Na, das ist doch ein super Aussichten für dich.
Ja.
Ach, nee. Ja, gut, aber dann kommen wir zum Ende. Also, wie gesagt, ich bin positiv überrascht. Ich würde nochmal damit abschließen, was der Michael getwittert hat. Der hat nämlich auch geschrieben, WWE Payback gerade beendet. Viel besser als gedacht und zum Glück nicht vorhersehbar. Also, würde ich zum größten Teil eigentlich sogar unterschreiben.
Kommt, gutes Fazit.
Passt. Genau, ist ein gutes Fazit. Von daher, danke, dass wir hier uns zusammengefunden haben. Ohne Olaf war auch mal schön genervt.
Zusammengefunden haben, ist irgendwie so bei einem Begräbnis.
Ja, es ist ein Begräbnis.
Ja, was denkst du, warum Olaf nicht da ist?
Der ist noch im House of Horror, meinst du?
Der ist halt alt.
Ach ja, viel Spaß beim Schneiden, Olaf.
Wäre schön groß, Olaf. Wir müssen jetzt eigentlich noch ein paar Schimpfwörter raushauen, damit er gar keinen Bock mehr hat.
Olaf, wie oft haben wir Penis gesagt? Find's raus.
Na gut. Genau, wenn du diesen Podcast rückwärts abspielst, hörst du 23 Mal das Wort Penis.
Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören bei allen, bedanke mich bei euch beiden und ich sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.